Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 34. Folge von Games Insider. Das Thema heute, vergessene Spieleschätze, Runde 2. Ich bin der Benedikt und begrüße zu dieser ersten regulären Unterstützerfolge den lieben Andy. Hi Andy.
Moin moin.
Ja, schön, dass du wenigstens da bist. Der Sönke hat uns ja leider noch im Stich gelassen, denn der ist noch im Urlaub und schafft es leider nicht ganz hier zur Aufnahme. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, gleich vorweg, wir haben beschlossen, der Sönke muss auch nochmal ans Mikro. Der wird euch seinen neuen vergessenen Spieleschatz in einem kleinen Solo-Podcast vorstellen und den werden wir dann irgendwann auf Patreon und Steady nachreichen. Das nur vorweg. Und ansonsten freue ich mich trotzdem total, dass wir diese Folge aufnehmen, denn diese erste Folge rund um vergessene Spieleschätze, das war Folge 22 übrigens, wer sie noch nicht gehört hat, die kam super an da draußen und da haben wir gesagt, hey, das ist ein klasse Thema, das setzen wir jetzt hier fort. Und dann hatte der Andy noch einen coolen Einfall und das macht diese ganze Sache heute nochmal ein bisschen besonders und aufregend. Andy, magst du mal kurz erzählen, wie wir heute diese Folge angehen werden?
Ja, genau. Um ehrlich zu sein, es ist nicht direkt meine Idee. Die Idee ist entliehen von einem anderen Podcast, nämlich Polygamia. Das sind gute Kollegen von mir, wo ich hauptsächlich über Filme mit denen rede. Und die machen in regelmäßigen Abständen einen Movie Mystery Podcast. Das heißt, jeder sucht sich einen Film aus und redet einen Podcast darüber, aber mit dem Kniff, dass die anderen nicht wissen, was jeder gewählt hat. Und dieses Format hat mir so gut gefallen, weshalb ich mir dachte, das können wir darüber Spiele genauso machen. Und das mit den vergessenen Spieleschätzen, das bietet sich halt am ehesten an, dass wir eben ja uns was aussuchen, wo der andere nicht weiß, ey, über was reden wir. Und damit wir nicht Gefahr laufen, durch blöde Zufälle genau dieselben Spiele auszuwählen, haben wir nur eine kleine Information geteilt, nämlich wir wissen von jedem das Erscheinungsjahr. Also ich weiß von deinem Spiel, das ist 1996 erschienen und mein Spiel ist 2011 erschienen. Und wenn Sönke die Zeit gehabt hätte oder das geschafft hätte, hier noch mitzumachen, sein Spiel ist von 1991. Aber mehr wissen wir nicht vom anderen.
Genau, und wir sind genauso gespannt, was der Sönke dann für diesen Solo-Podcast auspacken wird. Könnt ihr dann auch schon sein. Aber dann fangen wir heute auch wieder so an, dass wir es chronologisch machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit meinem Spiel an. Ab ins Jahr 1996. Ja, Andy, 1996 war ja ein ziemlich gutes Spielejahr, ne? Magst du vielleicht mal raten, was für ein Spiel sein könnte? Du hast 3 Versuche.
Oh nein, so weit habe ich mir jetzt ja nicht vorbereitet. Also von 1996 irgendein Spiel rauszusuchen. Vor allen Dingen, es muss ja auch hoffentlich etwas sein, an was man sich heute nicht mehr erinnert. Also es wird sicherlich nicht Civilization 2 sein.
Nein, ist es nicht. Nein, ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, dass du da blind rätst.
Nee.
Ich glaube schon, dass man sich dran erinnert. Ich meine, ich habe mich ja auch dran erinnert, sonst hätte ich es ja nicht ausgewählt. Aber ich glaube, dass es so in der Spielehistorie ein bisschen untergegangen ist. Und das meiner Meinung nach zu Unrecht. Soll ich dir verraten, was es ist?
Aber bitte.
Okay, es ist Bleifuß 2.
Oh.
Oh, ist das jetzt ein positives Oh oder eher ein so, wie kommt er denn jetzt gerade da drauf?
Es ist ein Spiel, was ich in der Tat selbst gespielt habe. Ich habe aber mehr den ersten Teil gespielt und beim zweiten, das habe ich immer so eine Runde gespielt, aber nie so auf Dauer. Aber erzähl erst mal, was das überhaupt ist. Bevor ich jetzt hier weiter erzähle, was ich weiß, erzähl erst mal, was ist überhaupt Bleifuß 2 für die Leute, die es nicht kennen. Wobei ich glaube, der Name verrät das Genre schon ein klein wenig.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Titel, wobei der wurde nur im deutschsprachigen Raum benutzt. Denn die Serie hieß im englischsprachigen Bereich eigentlich Screamer, ja.
Was ein total bekloppter Name ist, finde ich, aber okay.
Total bekloppter Name, aber da kommen wir später noch drauf, woher der Name kam. Ich verrate es jetzt noch nicht. Und Bleifuß 2 ist eben der Nachfolger, logischerweise, von Bleifuß 1. Bleifuß 1 ist 1995 erschienen, ausschließlich für den PC. Und auch Bleifuß 2 ist dann nur für den PC veröffentlicht worden. Und der Entwickler war Milestone, ein Entwickler aus Italien, der aber vorher noch Graffiti hieß. Die haben sich dann quasi kurz vor dem Bleifuß 2 Release umbenannt und man kennt ja Milestone, die gibt's ja heute immer noch, die produzieren nämlich seit über 20 Jahren Rennspiele, zum Beispiel die Reihen WRC, Ride, MotoGP Oder zum Beispiel auch Gravel, das ist 2018 erschienen, ist so eine Schlammraserei. Ja, also bekannte Leute und der Publisher war Virgin Interactive. Und du hast ja gesagt, du hast Bleifuß 1 gespielt. Was kannst du dazu erzählen?
Also ich habe sie beide gespielt, aber ich habe Bleifuß 1 länger gespielt, sagen wir es mal so rum.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was du an Bleifuß 1 gut fandest.
Die Grafik. Also Bleifuß 1 war ja so ein Spiel, das hatte ja eine 3D-Grafik in einem Detailgrad gehabt, was man auf dem PC so nicht kannte. Ich weiß jetzt auf Anhieb nicht, was es für eine Technik ist, aber es war eine ganz spezielle Technik, weshalb die so viele Elemente in der Kulisse umsetzen konnten und das eben in einer anständigen Geschwindigkeit.
Genau, es war irre schnell und es war halt angelehnt an Arcade Racer, wie vor allem Ridge Racer und so Geschichten, ne? Aber jetzt pass mal auf. Ich habe ja schon vor der Aufnahme gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ja.
Okay.
Es war nämlich so, wir bereiten uns ja hier immer sehr intensiv auf die Folgen vor und ich war neulich joggen und hatte vorher mal so geguckt, ja, gibt es vielleicht Podcasts zu Bleifuß? Das ist eigentlich so ein exotisches Thema, da hat bestimmt noch keine Sau was drüber aufgenommen. Aber dann bin ich auf den Podcast Game Not Over gestoßen und den betreibt ja der liebe Paul Kautz. Mit dem haben wir ja auch schon was zusammen aufgenommen, ne? Erinnerst dich, den Testcheck zu Turok 2, wo wir seinen Test auseinandergenommen haben. Und dann dachte ich mir so, nachdem ich die Folge gehört habe, weil die war super informativ, sehr unterhaltsam und da erzählt er vor allem viel über Bleifuß 1, dann dachte ich mir so, bevor ich euch jetzt da was über Bleifuß 1 erzähle, das ich nämlich nie gespielt habe damals, ich habe wirklich nur Bleifuß 2 gespielt, könnte man doch den Paul mal fragen, ob er nicht so ein bisschen erklärt, warum er Bleifuß so liebt. Und da habe ich ihn ganz frech gefragt, sag mal Paul, hättest du nicht Lust, einen kleinen O-Ton beizusteuern, indem du so ein bisschen erzählst von deiner Liebe zum ersten Bleifuß, aber vielleicht auch so ein bisschen deine Liebe zu Bleifuß 2. Und dann hat er gesagt, jo, mach ich, ne? Weil dann habt ihr auch gleich die Infos zum Vorgänger, die wir jetzt hier nur so mühsam zusammentragen könnten. So Andy aus seiner Erinnerung, ich so aus dem, was ich so gehört habe. Und nee, lass mal es doch einmal kurz den Paul machen. Also zu unserem Glück hat er ja gesagt und deswegen Ton ab und viel Spaß.
Bleifuß, ah, Bleifuß, das war toll. Ich hatte im Jahr 1994 auf einer Klassenfahrt nach London in der legendären Spielhalle im Trocadero zum ersten Mal in meinem Leben Ridge Racer gesehen und gespielt und war davon völlig geplättet. Und dann erscheint Ende 1995 dieses Spiel auf meinem damals so geliebten PC mit dem ganz exzellenten deutschen Namen Bleifuß und bringt dieses sensationelle rasante Erlebnis einfach so ungefragt auf meinen grau-beigen Metallklotz. Wahnsinn! Man muss dazu verstehen, dass es auf PCs auch damals schon mittelewig Rennspiele gab, aber das waren meist eher so Hardcore-Simulationen wie IndyCar Racing oder Formula One Grand Prix oder Simpelkram wie die Crazy Cars Serie. Aber so einen richtigen Arcade-Vollgas-Wahnsinn wie Ridge Racer oder Daytona USA, der die Spielhallen durch pausenlos zu Boden krachende Kinnladen zum Beben brachte, das war auf den mobbeligen MS-DOS-Kisten nicht zu finden. Jedenfalls bis das unwahrscheinlichste Entwicklungsstudio aller Zeiten das einfach mal änderte, nämlich die Italiener von Graffiti. Was diese Tatsache so außergewöhnlich machte, war, dass es von denen nicht direkt irre viele gab. Also Italiener schon. Aber erfolgreiche Computerspiele entwickelte Italiener? Ja, die kann man bis heute an zwei Standardhänden abzählen. Dieses kleine Team unter der Leitung von Antonio Farina machte das Unmögliche möglich, und zwar gefühlt aus dem Nichts. Da die erst 1992 gegründete Firma vorher mit Lokalisierungskonvertierungen von Spielen wie Lands of Lore oder der belanglosen Mechballerei Iron Assault unter ausnahmslos jedem Radar flog. Und dann einfach so Bleifuß. Beziehungsweise Screamer, so der Originalname. Der laut Farina angeblich daher kommen soll, dass jeder, der die rasend schnelle 3D-Grafik in Bewegung sah, vor lauter Begeisterung geschrien hat, was ich als Geschichte zwar keine Sekunde lang glaube, aber am Resultat gab's nichts zu rütteln. Denn Bleifuß sah damals schlicht sensationell aus. Voll texturierte Karren, in deren Scheiben sich die Umgebung spiegelte und die Abriebspuren auf dem Asphalt hinterließen. 6 Ideen und abwechslungsreiche Kurse, von der ebenso malerischen wie kurvenreichen Bergstrecke bis hin zum Sega-Himmelblau durchleuchteten Riesenhafen, in denen sich an allen Ecken und Enden etwas bewegte. Sei es ein Kran, ein Flugzeug, ein Hubschrauber, eine Seilbahn, ein gigantischer Footballhelm oder gleich ein farbenfroher Freizeitpark. Und all das auf Wunsch bzw. unter der Voraussetzung eines sehr rechengewaltigen PCs auch in SVGA. Keine Frage. Bleifuß sah ohne Probleme genauso gut aus wie das beste Rennspiel, das zeitgenössische Arkaden zu bieten hatten, nur eben zu Hause. Und es spielte sich auch genauso gut, wie es aussah. Die Italiener hatten ihre Vorbilder sehr genau studiert. Insofern war es also kein Wunder, dass auch in Bleifuß der Titelgeber deutlich heftiger betont wurde als irgendeine Art von Möchtegern-Realismus. Schadensmodell? Bremsen? Ach, das lenkt doch nur vom Vollgas ab. Kurven? Die gehören gefälligst durchschlittert. Tuning? Behave! Die 6 Karren, die es in jeweils 2 Varianten gibt, mit Automatik bzw. manuellem Getriebe, sind durch die Bank von Echtweltfahrzeugen inspiriert. Aber irgendjemand wollte Kohle sparen und so heißt der Ferrari E40 hier eben Tiger. Der Porsche 911 hört auf Panther und die Chevrolet Corvette steht als Yankee in der virtuellen Garage. Für die ganz hartnäckigen Durchspieler gab es sogar noch eine völlig absurd überpowerte Bonuskarre namens Bullet, mit der man im Zweifelsfall selbst das Space Shuttle stehen lässt. Ja, die Grafikfaszination bröckelt mittlerweile natürlich erheblich. Vor allem achtet man heute deutlich mehr auf offensichtliche Mängel, wie die Objekte am Straßenrand, die sich gefühlt 20 Meter vor einem ins Bild springend aufbauen. Oder die nervende KI, die an der Mutter aller Gummibänder hängt. Oder die schon damals nervende Soundkulisse, die einem nicht nur bedeutungslose Gitarrengejaule zumutet, sondern auch eine der unerträglichsten Kommentatoren aller bekannten Universen. Was man aber dankbarerweise beides abstellen kann. Trotz all dieser Nickeligkeiten kann ich Bleifuß auch heute noch echt gut spielen. Klar, gibt es mittlerweile deutlich bessere Arcade-Racer, aber der hier, der wird für immer einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben. Nicht zuletzt deshalb, weil er die Bühne für ein zweites Wunder bereitet hat, denn Bleifuß 2 erschien gerade mal ein Jahr nach dem ersten Teil und endete, naja, mal eben alles. Während andere Teams in einer derart kurzen Zeit vielleicht ein Strecken-Add-on auf die Reihe bekommen, zauberte das mittlerweile in Milestone umgetaufte Team hier mal eben ein komplett neues Spiel aus dem Borsalino. Denn Bleifuß 2 war zwar natürlich auch weiterhin ein Arcade-Racer, aber nicht einfach nur more of the same. Was vor allem daran liegt, dass die Entwickler jetzt Sega Rally unter das Mikroskop gestopft haben. Dementsprechend führen die abermals 6 Strecken von England über Ägypten bis Kolumbien jetzt weniger über Asphalt und deutlich mehr durch Schlamm und Dreck und Schnee umwehte Bergkuppen. Die Steuerung ist nochmals driftlastiger als noch im ersten Teil, das Fahrmodell einen Ticken realistischer als zuvor. Vor allem aber wurde die eh schon beeindruckende Grafik-Engine nochmals erheblich aufgebohrt, bietet deutlich mehr Details, Farben und Effekte, weniger oder zumindest besser getarnte Pop-Ups und kurz nach der Veröffentlichung gab es sogar noch einen 3DFX-Patch hinterher, was vor allem für höhere Auflösungen und hässlich matschig bilinear gefilterte Texturen sorgte, die ich niemals so mochte wie ihre großen, aber würdevoll gealterten Software-Pixel-Kollegen. Dazu noch ein bisschen Tuning, neue Autos, eine leicht verbesserte KI, einen Splitscreen-Modus für 2 Spieler sowie, wichtig, einen viel, viel, viel besseren Soundtrack von Eden Air, der jetzt nicht mehr aus bedauernswerten Gitarren, sondern aus sehr geil abgehenden House- und Dance-Tracks besteht, die sich bei mir und meinen rhythmisch zuckenden Füßen eingebrannt haben. Ach ja, und der nervenste Kommentator aller Zeiten wurde ebenfalls offiziell in Rente geschickt. Mit Bleifuß 2 ergab das Raserleben endlich wieder Sinn und das, wie gesagt, nach gerade mal einem Jahr Entwicklungszeit. Beide Spiele sind zum Preis eines Duftbäumchens bei GOG und Steam erhältlich. Holt sie euch, spielt sie und stimmt in meinen Lobgesang ein. Ich bin sicher, ihr werdet damit genauso viel Spaß haben wie ich. Tschüss!
Vielen lieben Dank, Paul. Also liebe Hörer, ich kann euch wie gesagt seine Folge zu Bleifuß nur wärmstens empfehlen. Da erfährt man noch jede Menge über diesen ersten Teil, auch ein bisschen was über den zweiten Teil, aber ich glaube, da werdet ihr heute eh noch jede Menge hören. Und ich habe die Folge natürlich in die Shownotes gepackt, da ist sie verlinkt, also unbedingt mal anhören. Überhaupt Game Not Over, toller Podcast. So, jetzt hat der Paul natürlich schon für mich die Vorarbeit geleistet. Habe ich clever gemacht, Andy, oder?
Aber hallo, ich wollte gerade sagen, der hat ja schon alles erzählt, was man von dem Spiel wissen muss, oder?
Das denkst du jetzt nur, ja? Also er hat die wichtigsten Eckpfeiler auf jeden Fall genannt, ja? Und jetzt können wir nämlich direkt in die Vollen gehen zum Spiel, dann kann ich auch ein bisschen mehr erzählen. Das Wichtigste hat er auf jeden Fall gesagt, es gab einen neuen Designansatz, ne? Teil 1 eher Ridge Racer, Daytona USA, Straßenrennen in Sportkarren und Bleifuß 2 hatte dann halt definitiv diesen Sega Rally Touch Offroad und Rally Rennen, aber halt immer noch so ein simpler Arcade Charme. Jetzt kann ich ja so ein bisschen erzählen, was es denn wirklich zu bieten hat. Ich hoffe, es interessiert dich und du hast ja selbst gespielt und vielleicht erinnerst du dich ja noch ein bisschen mit. Kannst du dich auch an die Modi erinnern?
Oh nee, an die Modi kann ich mich nicht mehr erinnern, beim besten Willen. Also, ich weiß halt noch, dass es ein Rennspiel war. Ich weiß, dass es eher arcade-lastig war und ja, ich weiß auch noch, dass es von Ridge Racer in Richtung Sega Rally von der Atmosphäre her ging.
Genau, ne, da erzähle ich es ja kurz. Also es gibt einen Solo-Modus, da trittst du entweder im Arcade-Modus an, so ganz klassisch wie in der Spielhalle, ne, so eine Strecke nach der anderen, soweit du halt kommst. Dann gibt es 4 Meisterschaften und dann gibt es noch Zeitrennen. Und du trittst generell immer nur noch gegen 3 Computerpiloten an. Da haben sie die Gegnerzahl reduziert, halt so ein bisschen Rally-Style. Und dann gibt's obendrein einen vollwertigen Multiplayer-Modus. Es gibt den Combat-Mode, in dem können sich 2 Spieler im horizontalen Splitscreen duellieren. Das war schon etwas Besonderes damals. Und dann gibt's noch Rennen für bis zu 4 Teilnehmer via Netzwerk oder dem guten alten Null-Modem-Kabel. Hat auf jeden Fall auch einen ziemlich guten Multiplayer-Ansatz geboten. Es gibt 4 Teams zur Auswahl. Die haben dann wieder so komische Namen. Die heißen Condor, Angels, das ist so das Frauenteam, Wasp und Zeus. Und dann gibt's wieder fiktive Wagen, wie schon im ersten Bleifuß. Und zwar 4 an der Zahl. Die sind zwar optisch an echte Wagen angelehnt, aber eben nicht lizenziert. Da haben wir zum einen den Nebula, der ist dem Honda NSX nachempfunden. Wir haben den Spark, das ist eine Art Mazda MX-5 mit Hardtop. Wir haben den Radiance, der sieht aus wie ein Porsche 911. Und wir haben den Horizon, der ist an den Toyota Supra angelehnt. Und alle 4 Autos haben halt verschiedene Fahreigenschaften und eignen sich dann je nach Strecke und Untergrund mal besser und mal schlechter. und man kann pro Team zudem ein Bonusauto gewinnen. Dazu muss man allerdings alle 4 Meisterschaften gewinnen und das ist eine echt heftige Herausforderung. Komme ich später gleich noch drauf, wenn ich dann mal erzähle, wie sich's heute spielt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja klar, die 6 Strecken hat Paul auch schon genannt. Es gibt, wie gesagt, hat er ja schon gesagt, England, Kalifornien, Ägypten und Kolumbien. Dann gibt's aber auch noch San Francisco, es gibt noch Finnland und es gibt noch die Schweiz. Und es gibt noch eine versteckte Geheimstrecke. Zu der komme ich vielleicht später auch nochmal, wenn ich ein bisschen über die Spieleindrücke erzähle. Und dann hat er auch noch den Punkt Tuning so kurz angeführt, aber den müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen näher analysieren. Kannst du dich noch daran erinnern, was man da machen konnte damals in Blyfus 2 mit den Autos vor dem Rennen?
Tuning hat mich bei Rennspielen nie groß interessiert und nee.
Also ich sehe schon, deine Erinnerung ist verschwommen, einfach so schnelles Rennspiel, ne?
Blyfus 2 habe ich nicht so viel gespielt. Ich meine, ich habe gleich eine schöne Anekdote parat, wie ich an das Spiel rangekommen bin. Aber wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, Blyfus 1 war so arkadisch, das ging so simpel. Und Blyfus 2, das hat mich nicht so sehr gefesselt. Ich glaube, weil es eben nicht mehr so schön leichtfüßig war und weil es, glaube ich, zu viele Optionen zu bieten hatte und weg von dem bunten Streckendesign, was mir beim Vorgänger so gefallen hatte.
Genau, also es gab auf jeden Fall vor dem Rennen sehr viele Einstellmöglichkeiten, wobei viel ist jetzt auch relativ. Also es gab Lenkung, Bremsen, Reifentyp, Reifendruck und Federn und jeweils in 5 Stufen halt konntest du so einen Schieberegler von links nach rechts einstellen in 5 Stufen und dann konntest du pro Auto 4 unterschiedliche Konfigurationen abspeichern und konntest dann halt immer schauen, auf welcher Strecke fahre ich jetzt gerade, Ägypten ist Sand, gut, dann nehme ich natürlich trockene Reifen und mache dann vielleicht ein bisschen weniger Luft drauf, ne, und guck mal, dass ich ein bisschen die Federn ein bisschen weicher einstelle und dann konntest du halt bei Finnland Schnee und Eis, nimmst du halt Schneereifen und so weiter. Also konntest du sehr viel rumexperimentieren und das optimale Einstellen der Autos ist in der Meisterschaft verdammt wichtig, weil es ist so, dass du nur mit den passenden Setups eine Chance hast gegen die ziemlich aggressiv fahrenden KI-Piloten. Also wenn du die falschen Reifen aufgezogen hast, ist eigentlich direkt Game Over, da hast du keine Chance. Also mit trockenen Reifen in Finnland kannst du knicken, ja, brauchst gar nicht erst losfahren, da wirst du nur rumschlittern.
Gab's da keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade?
Doch, gab's auch. Es gibt 3 Schwierigkeitsgrade. Aber ich kann dir sagen, selbst auf dem leichtesten, auf dem Rookie, ist das Spiel schon richtig schwer. Komm ich gleich noch drauf. Wie gesagt, ich möchte mal kurz die ganzen Basics noch nennen. Und dann können wir mal auch mal über unsere Anekdoten sprechen, warum ich es ausgewählt habe, was dich damit verbindet. Ich mach's mal kurz. Thema Schwierigkeitsgrad ist auch deshalb schwer, weil du zwischen den Rennen nicht abspeichern kannst. Ja, das ist schon mal so typisch 90er Jahre. Du musst halt alle am Stück gewinnen, ja. Also was heißt gewinnen? Also du musst schauen, dass du bestmöglich abschneidest, weil du bekommst für Platz 1 am Ende 10 Punkte, für Platz 2 6 Punkte, für Platz 3 immerhin noch 3 Punkte und für Platz 4 kriegst du gar nichts. Und nach den 4 Rennen, jetzt zum Beispiel in der ersten Meisterschaft, in der Einsteigermeisterschaft, wird halt alles addiert und dann wird halt geguckt, wer ist halt Erster. Und du musst halt zwingend die Meisterschaft gewinnen, um die nächste Liga freizuschalten.
Also 2. Platz reicht nicht?
Nö, dann musst du nochmal von vorne anfangen.
Krass. Muss ich auch nicht mehr. Also meine meisten Rennspiele auch schon zur damaligen Zeit hatten in der Regel so einen Platz unter den ersten 3 gereicht.
Nee, gut, da sind ja auch nur 4 Fahrer im Feld. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, komm, wir machen das richtig knackig.
Ach, stimmt. Das war nur ein ganz kleines Feld. Das war ja kein Mario Kart.
Genau, halt so typischer Rallye-Ansatz. Da fahren ja immer sehr wenige, beziehungsweise im echten Rallye, da fährst du alleine, ne? Wie bei Colin McRae Rallye. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber gut, Colin McRae Rallye ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Erschien ja auch erst 98, der erste Teil. Aber gut, so Sega-Rallye-Style halt. Und es reicht so in der Regel, wenn du so 60-70% der Rennen gewinnst, ja, sag mal 3 von 4 oder so, und dann bist du eigentlich relativ sicher auf dem Siegertreppchen. Und dann kriegst du am Schluss so einen Siegerehrungsscreen zu sehen. Der ist natürlich auch, ne, 1996 lässt grüßen. Sehr simpel, gibt so eckige Polygondamen, leicht bekleidet, und die bereichen sich in dem Fahrer einen Pokal, und das war's halt schon. Und ansonsten gibt's noch diverse Einstellungen. Du kannst die Rundenzahl einstellen, 1, 3, 5 oder 10. Kannst automatische oder manuelle Gangschaltung auswählen. Wie gesagt, 3 Schwierigkeitsgrade, hast du ja schon gesagt. Du kannst die Musik ausschalten, was aber niemand tun sollte. Warum, komme ich auch noch drauf. Und du kannst sogar Fahrzeugschäden aktivieren. Das sind aber keine optisch sichtbaren Fahrzeugschäden mit einem Schadensmodell, sondern du kriegst dann halt, wenn du Kollisionen hinlegst oder mit den Autos zusammenstößt, mit den KI-Piloten, kriegst du halt Probleme irgendwann und merkst dann halt, dass das Auto nicht mehr so richtig gut fährt, ja. Also es wirkt sich nur auf dein Auto aus. Das Fiese ist, die Gegner drehen dann weiter ungerührt ihre Runden. Deswegen würde ich sagen, unbedingt ausschalten. Das bringt eigentlich gar nichts. Und auch Thema Technik nochmal, das hat Paul ja auch schon sehr schön gesagt, das war halt damals einfach der PC-Konkurrenz weit voraus, ne? Es gab halt super VGA-Auflösung. Es wurde der High-Color-Modus unterstützt mit über 65.000 Farben und ebenso diese nachgepatchte 3DFX-Unterstützung, das war halt schon ziemlich großartig.
Da wollte ich gerade fragen, ob das von 3DFX hatte, weil ich weiß noch, mein erstes 3DFX-Spiel war das erste Tomb Raider, das war auch 96.
Genau, das war so diese Zeit, ne? Erzähle ich aber gleich auch noch was dazu, weil ich habe es damals nicht in 3DFX gespielt, aber jetzt habe ich es in 3DFX-Unterstützung gespielt, ne? Und überhaupt die Grafik, das war halt 96 schon ziemlich verrückt alles. Es gab ja immer ganz viele Objekte im Hintergrund, da flogen dann auf einmal irgendwelche Vogelsprites durchs Bild oder Helikopter kreisten über der Strecke oder bist durch einen Tunnel gefahren und hat sich die Tunnelbeleuchtung dann in den Fahrzeugscheiben gespiegelt. Das war schon sehr, sehr schick, ne? Und das sind so die wichtigsten Basics. Jetzt können wir ein bisschen mal ins Anekdotische gehen. Erzähl doch erstmal deine Anekdote, wie du damals an dieses Spiel gekommen bist. Würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, das ist eigentlich eine meiner peinlichsten Sachen, die mir je passiert ist.
Okay, da habe ich ja jetzt genau das Richtige ausgesucht. Wieso?
Ja, und zwar gab es mal, das müsste die Powerplay gewesen sein. Ja, ich glaube, es war die Powerplay. Es gab mal so einen Wettbewerb. Es gab mehrere. Den ersten habe ich mitgemacht, da war ich noch zu jung. Beim zweiten hatte ich mitgemacht. Die haben quasi gesucht, wer ist hier der beste Spielekenner? Und da hatten die so 100 Fragen gestellt gehabt, die man eben beantworten konnte. Und das war ja noch Zeit, mein 96, da hatte kaum einer Internet. Da konnte man nicht mal googeln oder sowas. Man musste halt wirklich es wissen. Und ich habe damals alle Powerplays durchgelesen, nochmal nachgeschlagen, hin und her, um möglichst viele Fragen zu beantworten. Und der erste Platz wäre gewesen, dass man für ein ganzes Jahr lang sämtliche Spiele von Virgin Interactive bekommen hätte.
Ah, okay.
Ich weiß nur, ich war, glaube ich, auf Platz 6 am Ende und ich durfte mir 2 Spiele von Virgin Interactive wünschen.
Darunter Bleifuß oder was?
Nein, jetzt kommt das Peinliche. Also ich habe damals überlegt, okay, Virgin Interactive, kannst du ja 2 aussuchen. Ich wusste, okay, ich nehme Baphomets Fluch, das wollte ich unbedingt haben, Point-and-Click-Adventure, gerade auch frisch rausgekommen. Und dann habe ich überlegt, okay, was nimmst du noch, was interessiert dich noch? Und obwohl ich nie so ein großer Fan davon war, konnte ich mich daran erinnern, dass 1990 kam von Virgin Interactive IndyCar Racing raus.
Ah ja.
Und da kam 96 auch der Nachfolger raus. Dann habe ich halt gesagt, okay, nimmst du halt IndyCar Racing 2, weil es auch ziemlich hohe Wertungen hatte. Und ich war auch damals auch ziemlich fixiert, ich will die Spiele haben mit der höchsten Wertung. Und dann haben die mir aber so 1-2 Monate später, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, haben die mir Baphomets Fluch und Bleifuß 2 geschickt und nicht IndyCar Racing 2. Und dann war ich erstmal so total verwirrt und dann habe ich mich so geschämt, nach dem Motto der Spielekenner, was ich nicht wusste, IndyCar Racing hat den Publisher gewechselt. Und Teil 2 lief nicht mehr Virgin, sondern über Sierra Online.
Okay.
Und dann haben die mir halt einfach dann ein anderes Rennspiel für Virgin halt geschickt. So bin ich an Bleifuß 2 rangekommen.
Ist ja auch ein bisschen frech, ne? Versprechen nicht so ganz gehalten.
Es war ja kein Virgin-Spiel. Die Voraussetzung war, dass ich mir 2 Virgin Interactive-Spiele wünschen konnte. Und gut, auf der anderen Seite, ich war sogar fast schon froh, weil ich ja gar nicht mal so der große Rennsimulations-Fan bin. Ich bin ja schon mehr so der Arcade-Renn-Fan. Aber dann, naja, ich bin halt aber auch mehr der Ridge Racer-Fan als der Sega Rally-Fan, weil ich halt bei Rennspielen, ich bin so fixiert auf eine bunte Kulisse. Ich liebe Need for Speed 3 deswegen. Ich liebe die Ridge Racers deswegen. Und Sega Rally, die sind zwar auch toll und die sind von der Spielbarkeit super und haben auch eine gute Mischung aus Simulation und Arcade. Aber das ist halt trotzdem nicht so meins, weil ich halt die Kulisse relativ bieder finde. Und so kam mir Bleifuß 2 dann halt leider auch vor. Und ich weiß gar nicht, ob ich es auch unter 3DFX mal gespielt habe, damals. Ich glaube nicht, ich sehe nur, auf GOG besitze ich sogar. Also ich habe es zwischendurch mal auf GOG mit dem Vorgänger gekauft, glaube so einen Pack oder so.
Okay, also es gibt heute immer noch diese 3DFX-Unterstützung, kannst du auch in der GOG-Version aktivieren. Ich habe es damals aber auch nicht mit 3DFX gespielt, ne? Aber ganz kurz, also du hast es nur deshalb bekommen, weil du dich beim Publisher getäuscht hast. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Richtig, genau.
Ah, also der Fehler lag bei dir, nicht bei der Powerplay.
Ja.
Ah.
Deshalb sage ich ja, das ist eine der peinlichsten Sachen, die mir je passiert sind. Ich bin da der Platz 6 und den besten Spielekennern und dann wünsche ich mir ein Spiel vom falschen Publisher.
Hättest du dir einfach Lands of Lore gewünscht? Na gut, das hast du wahrscheinlich schon besessen, ne?
Das hatte ich schon, genau.
Eigentlich auch ein schöner Spieleschatz, aber der ist nicht wirklich vergessen, ne? Also taugt jetzt nicht ganz hier für dieses Format hier. Oder doch? Nee.
Jetzt hast du es ja schon genannt.
Ja gut, keine Ahnung, ob wir diesen Modus hier beibehalten werden. Wir sind da ja flexibel, aber vergessen wir mal Lands of Lore. Ich erzähle ganz kurz, wie ich zu Bleifuß 2 gekommen bin und warum ich es ausgewählt habe. Also ich besaß 1996 keinen wirklich spieletauglichen PC. Ich hatte zwar so eine alte Möhre, aber keine Ahnung, es war noch irgendwie so ein 386 DX40 oder so. Also konntest du total knicken zu der Zeit. Da lief halt nichts mehr drauf. Aber ich hatte halt eine Playstation und ich mochte auf der Konsole halt eben auch schon schnelle Rennspiele, wie eben Ridge Racer, wobei ich habe immer Ridge Racer Revolution gespielt, fand ich noch ein bisschen besser. Wipeout. Und ich habe Bleifuß 2 immer bei einem sehr guten Freund gezockt. Ja, und da möchte ich an dieser Stelle mal den lieben Alex grüßen. Der ist auch Unterstützer von Games Insider und ich bin mir sicher, dass er auch diese Folge hören wird. Hi Alex. War eine coole Zeit damals. Und wir haben damals lustigerweise gar nicht so oft diesen Multiplayer-Modus gespielt. Also wir haben schon mal ab und zu den Splitscreen-Modus gezockt. Da spielst du dann halt dann gegeneinander direkt an einem Rechner. War schon eine ganz coole Sache damals. Aber wir haben immer Apex und die Meisterschaft gespielt, bis dann jeder so seine Lieblingsstrecke drauf hatte, ja. Und wir waren dann wirklich ein ziemlich eingespieltes Team. So, der eine hat dann gesagt, okay, ich mache hier die Schneestrecke Finnland, mach du mal hier besser Asphalt, bist du schneller. Und dann haben wir halt da wirklich alles rausgehauen und waren dann ziemlich effizient zusammen. Und wir haben damals auch, glaube ich, mit der Tastatur gespielt, was echt gut funktioniert hat in meiner Erinnerung. Also das war damals irgendwie auch noch so normal. Da hattest du jetzt nicht unbedingt mal ein Lenkrad oder ein Gamepad.
Ich habe das auch mit Tastatur gespielt.
Ja, genau, das mit Tastatur gespielt war normal. Und das hat sehr gut funktioniert. Das spricht ja auch ein bisschen für die Steuerung von Bleifuß 2. Ne? Und warum es mir aber auch vor allem so in Erinnerung geblieben ist und warum ich es jetzt auch eigentlich ausgewählt habe, 1996, ne, da waren wir noch jung, wir sind ja gleich alt, ne, habe ich Abitur gemacht, 96. Und das war halt so mein Partyjahr. Ich hatte eine ziemlich intensive Techno-Phase damals. Kann ich heute ehrlich gesagt nicht mehr so nachvollziehen, was mich damals geritten hat. Aber es war so 96, 97, dann war es eigentlich auch schon wieder vorbei.
Techno-Rules.
Ja, war so die Zeit von Love Parade, ne? Und wir sind dann auch mal so in Kultclubs gefahren. Das Omen in Frankfurt, das war jetzt nicht so weit weg von mir, wo ich gelebt habe.
Das kenne ich sogar.
Das Omen?
Ja.
Ja, gut, er kennt nicht das Omen, ne? Hier Sven Feeth und so hat es damals gegründet und hat auch damals da aufgelegt. Und das war halt einfach so diese Zeit, das passte einfach so wie die Faust aufs Auge, dieser geile Bleifuß 2 Soundtrack, der hat so House und Dance-Stücke und so weiter. Und es hatte so diese Leichtigkeit dieses Jahres, weißt du, wir hatten die Schule hinter uns und es war einfach eine tolle Zeit, ständig war irgendwo Party und halt immer Techno war irgendwie immer dabei. Wie gesagt, ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen, ich höre gar kein Techno mehr, aber dieser Soundtrack, der gefällt mir auch heute noch, wahrscheinlich, weil ich halt diese nostalgische Erinnerung dran habe. Und weil ich so gerne an diese Zeit zurückdenke, an diese Musik, und an diese Spiele-Sessions mit meinem Freund Alex und so, habe ich gesagt, komm, das möchte ich für diese Folge nochmal rauskramen. Und ich finde halt auch eh, dass so Arcade Racer am PC, die kamen immer sehr kurz, ja. Und das war nochmal eine Besonderheit, ne? Muss man schon sagen. Also Bleifuß 2, Bleifuß 1, die sind einfach rausgestochen damals, oder?
Ja, was vor allen Dingen bei Bleifuß oder Screamer sehr außergewöhnlich ist, selbst für die damalige Zeit, die gibt es wirklich nur für den PC.
Richtig.
Und noch für den Macintosh. Es gibt keine Konsolenversion. Es gibt auch nicht mal so ein Konsolen-Spin-Off oder sowas. Es kam dann noch Bleifuß Rally und dieses Bleifuß 4x4 und das war's. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Entweder hatten sie nicht die Ressourcen oder sie hatten auch nicht wirklich so die Ambitionen, weil sie halt totale PC-Freaks waren, weil der erste Teil, der ist ja bekannt dafür gewesen, dass er, ja, man kann wirklich so sagen, nach diesen ganz, ganz großen Sachen wie jetzt Doom oder Quake, das 3D-Spiel war von der Technik her, was halt so explizit und so perfekt auf die PC-Architektur abgestimmt war. Und vielleicht war das einfach nicht möglich, das halt mal so nebenbei auf die PlayStation so konvertieren. Vor allen Dingen waren ja auch damals Konsolen ja schon vom Aufbau her ganz anders als jetzt so ein PC. Das hat sich eigentlich erst so geändert mit Xbox und PlayStation 2, 3 und so weiter, dass sich das so ein bisschen angeglichen hat.
Richtig.
Ja, ist aber ein bisschen schade, weil ich glaube, die hätten auf einer Konsole, da hätten die, glaube ich, richtig Kohle mitmachen können, weil auf der PlayStation wäre das, glaube ich, gut gelaufen, das Spiel.
Hier wegen den Fortsetzungen, weil du die gerade erwähnt hast, es gab ja noch Bleifuß Fun 1997 übrigens.
Stimmt, richtig, ja.
Aber das kam halt eben nicht mehr von Milestone, weil die waren dann samt der Screamer-Lizenz zur Electronic Arts abgewandert, ja. Und irgendwie lief das dann nicht mehr weiter, so die Serie, ja. Aber all das erfährt man en Detail noch beim Paul Kautz in der Bleifuß-Folge. Da erzählt er ganz genau, was da passiert ist, warum Milestone dann auch so zum Rennspiel-Fließbandproduzent wurde und so weiter. Wollen wir uns gar nicht so lange mit aufhalten. Mir ist noch wichtig zu sagen, wie sie es heute spielt, ja. Also ich habe mir das jetzt, wie gesagt, gekauft. Das gibt's ja bei GOG für 8,99 €, bei Steam für 9,99 €. Und das spielt sich immer noch echt gut, ja. Also das ist echt faszinierend, wie gut es meiner Meinung nach gealtert ist. Klar, die Steuerung ist mega simpel. Also du kannst halt echt nur Gas geben, bremsen, links, rechts. Es gibt keine Handbremse. Du kannst, wenn du willst, halt manuell schalten und das war's, ja. Aber du kannst halt wirklich schon relativ gefühlvoll durch die Kurven driften, musst halt immer rechtzeitig gegensteuern und dann halt schön rausbeschleunigen. Und ist echt gut noch, ja. Und Klar, Grafik altert schlecht so, gerade so 3D-beschleunigte Spiele von 96. Das ist erstmal so, guckst halt erstmal so, weil ständig ploppt halt irgendwas im Hintergrund auf und die Fahrzeugmodelle sind nicht sonderlich detailliert und alles ist so ein bisschen pixelig und breiig und so, aber trotzdem hat's irgendwie einen sehr schönen Retro-Charme. Also ich habe es total genossen zu spielen, ne? Gibt dann so auch diese typischen Bitmap-Bäume, die da so hingeklatscht wurden, ne? Kannst du dir vorstellen? So grob aufgelöst und so Pub-Publikum und so. Schöne Alliteration übrigens. Und ich habe das Spiel dann ein bisschen aufgemotzt, habe mal ein bisschen recherchiert, habe da so einen YouTube-Tuning-Guide gefunden und habe es dann immer auf 60 Bilder pro Sekunde bekommen, konnte dann den 3DFX-Modus in der Auflösung von 1920x1080 spielen und dann sieht das für so ein 25 Jahre altes Spiel echt okay aus. Ne? Also wenn ihr das mal nachvollziehen wollt, ich habe diesen Guide auch in den Shownotes verlinkt, dann kann man da noch ein bisschen mehr rausholen. Und was halt wirklich immer noch super funktioniert, ist das Geschwindigkeitsgefühl. Das Spiel geht immer noch ab wie Schmitz Katze. Ja? Das geht total ab. Also ich war total überrascht. Ich meine, das ist 25 Jahre alt. Ja. Und vor allem in der reinen Ego-Perspektive spielt sich halt richtig geil. Gibt dann übrigens auch noch eine Motorhaubenansicht, eine Cockpit-Ansicht und diese Außenansicht, wo du halt das Auto siehst. Aber ich spiele immer so in der reinen Ich-Perspektive. Ne? Und was halt immer noch so der Hauptgrund ist, ist diese erwähnte Musik, Andy. Und damit du das vielleicht mal nachvollziehen kannst, habe ich hier noch eine kleine Überraschung für dich. Ich möchte nämlich mal ein Stück vorspielen. Hast du Lust?
Ja, okay. Hau rein.
Das ist vom Finnland-Track. Also ich habe das jetzt einfach mal so rausgesucht. Der Soundtrack, der liegt übrigens auch der GOG-Version bei, hat 8 Stücke. Und das ist jetzt so ein bisschen exemplarisch. Können wir mal kurz reinhören. So, Andy, das war jetzt die Musik. Das war von der Finnland-Strecke und der ganze Soundtrack ist recht ähnlich. Also der geht halt richtig ab so, ne? Und variiert dann so ein bisschen. Und wie gesagt, der gefällt mir wahrscheinlich nur, weil ich da diese nostalgische Erinnerung dran habe und ich bin kein großer Techno-Fan, also heute jedenfalls nicht. Aber es reißt mich immer noch ziemlich vom Hocker, muss ich sagen. Ne? Paul fand es ja auch ziemlich geil. Ich kann es verstehen. Also ich habe das richtig gefeiert jetzt beim Spielen und habe mir das dann auch so nochmal angehört. Wie gefällt dir jetzt das Stück, was ich da ausgesucht habe?
Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich hatte das so nicht mehr in Erinnerung. Das war schon auch so der Stil, was ich so als Jugendlicher gehört habe, wenn ich mal nicht Spielemusik gehört habe. Das war nämlich Techno. Aber daran konnte ich mich jetzt wirklich gar nicht mehr erinnern. Ich meine, es ist auch relativ 0815 Techno, aber es ist gut, das 0815 Techno. Techno ist halt uff, dann funktioniert das schon.
Ja, genau, ja. Es passte damals halt einfach super irgendwie zu dieser Zeit und zu diesem Freiheitsgefühl und Abi und Bleifuß zocken mit dem Alex und so einfach, also Bleifuß 2. Wie gesagt, ich habe Bleifuß 1 nie gespielt, weiß auch gar nicht warum. Aber wir waren damals halt so, ja, Bleifuß 2 liegt da irgendwie rum, spielst halt Bleifuß 2, interessiert jetzt Bleifuß 1, ne? Und vielleicht mal so ganz kurz zu meinen Eindrücken heute. Also ich bin echt da noch ein bisschen beeindruckt, was da so im Hintergrund immer passiert, ne, und was die Entwickler damals da schon so für Liebe zum Detail haben walten lassen. Beispiel, fährst durch San Francisco, also beziehungsweise die Kalifornienstrecke, die heißt Kalifornien, aber es ist eigentlich San Francisco, die ist hundertprozentig San Francisco nachempfunden, so mit den Tal- und Bergfahrten, und da fahren halt dann so Cable Cars rum, ja, die fahren den Berg runter, oder fährst durch die Schweiz, ja, da tapsen dann irgendwelche Kühe im Hintergrund rum.
Das war ja schon der Star in Bleifuß 1. Dass da nicht nur eine tolle Kulisse ist, sondern es hat sich auch viel bewegt.
Genau, ja.
Ich glaube aber auch, der Nachteil war, ich glaube, man konnte nicht rückwärts fahren.
Das sagst du was? Ich glaube, du hast recht, das kann man immer noch nicht, ja. Kann man nicht, man muss dann schnell wenden.
Ja, und dann kommt aber die Engine durcheinander, weil die Engine ist halt so ausgelegt, dass die halt nur die Grafik von vorne richtig darstellen kann, aber nicht von hinten. Das ist halt der Preis von diesem hohen Detailgrad für die damalige Zeit gewesen.
Genau, das haben sie halt nicht geändert, auch in Bleifuß 2 nicht, ja. Dafür sind die Strecken halt echt abwechslungsreich, auch heute noch. Also ich muss sagen, bin immer noch angetan. Man merkt einfach, dass das ein gutes Spiel damals war. Wie gesagt, du hast da halt immer Abwechslung irgendwie ständig, ja. Zum Beispiel Ägypten rast du dann durch so einen orientalischen Bazar hindurch, dann ist Asphalt kurz, kannst du Vollgas geben, dann kommst du wieder auf den Sand raus, musst du wieder krass aufpassen, dass du nicht aus der Kurve fliegst und so. Und klar, die Fahrphysik, ja, die hinkt halt aktuellen Spielen halt schon deutlich hinterher, ne. Hab's ja schon gesagt, musst ein bisschen gegensteuern, ein bisschen abbremsen im richtigen Moment, wieder Gas geben. Das war's dann eigentlich schon, aber es ist simpel, macht Spaß und ich find's richtig gut. Aber der größte Kritikpunkt, den ich auch heute habe, ist, dass es sack schwer ist. Hab's ja vorhin schon kurz erwähnt.
Und das trotz der simplen Fahrphysik, das muss man ja mal unterstreichen.
Genau, ja. Die gegnerischen Piloten, die sind halt relativ aggressiv, die fahren halt auch relativ gut. Es ist jetzt nicht so ganz gummibandmäßig wie im ersten Teil wahrscheinlich, ich kenne ihn ja nicht. Also du kannst schon einen Vorsprung rausfahren, wenn du richtig gut fährst, kannst du auch mit einem satten Vorsprung ins Ziel kommen. Aber sobald du halt mal ein, zwei Fehler machst, hängen die dir halt wieder am Heck hinten, ja, und überholen dich dann halt auch notfalls auf der Zielgeraden. Und das ist mir halt auch ein paar Mal passiert, ne? Und wirklich alle vier Ligen locker zu gewinnen, kannst du vergessen. Da musst du richtig an den Settings feilen, du musst da rumprobieren. Was mache ich jetzt hier mit der Federung? Und na, könnte ich bei der Strecke nicht vielleicht doch lieber ein anderes Auto nehmen? Du hast ja nur vier, musst halt wirklich rumprobieren. Und irgendwann hast du halt raus, welches Auto zu welcher Strecke passt, welche Setups gut sind, kannst ja zum Glück abspeichern. Und dann geht's einigermaßen. Aber du brauchst schon gute Nerven. Also ich habe schon einige Male echt geflucht. Und ich sag mal, die erste Liga ist noch okay. Ja, die kann man relativ schnell knacken. Sind ja nur vier Strecken. Und dann kommt halt immer noch eine Strecke dazu. Und dann wird's halt echt schwer. Und ich verstehe halt überhaupt nicht, wieso man nicht abspeichern kann zwischen den Rennen. Verstehe ich nicht. Das ist total blödsinnig.
Das war halt damals so, wie du schon sagtest. Wir reden hier von den 90er Jahren.
Ja, aber es war ja technisch machbar. Also.
Ja, aber man hat es halt nicht gemacht. Ich meine, auch auf dem PC gab es Spiele, wo man nicht abspeichern konnte. Und ich erinnere mich sogar, das war sogar Mitte der 90er Jahre, war das so ein Streitpunkt.
Ja.
Ich erinnere mich an den Ego-Shooter Dark Forces. Dort konntest du auch nicht mitten im Level abspeichern. Du hattest halt mehrere Leben. Das heißt, du musstest nicht, wenn du einmal stirbst, sofort von vorne anfangen. Aber man musste halt sich ein bisschen zusammenreißen und das war eine bewusste Designentscheidung, weil die Entwickler sagten, ansonsten verliert das Spiel an Spannung, also die Spannung, die wir gerne dem Spieler vermitteln wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Bleifuß 2 das gleiche war, das war eine Designentscheidung.
Zumal der Umfang ja auch nicht so gigantisch ist, ne? 6 Strecken, 4 Autos, haben sich gedacht, komm, dann müssen die Leute auch richtig was leisten dafür.
Wobei im Vergleich zu anderen Rennspielen aus der Zeit, ich meine, so 94, 95, 96, das waren ja so die ersten Jahre wirklich mit richtig ausgefeilten 3D-Rennspielen. Und da hatten die meisten Rennspiele, also Ridge Racer hatte exakt eine Strecke in 3 verschiedenen Variationen. Und die Variation kam dadurch zustande, wo man abgebogen ist, bei welchem Schwierigkeitsgrad, das war's. 6 Strecken war eigentlich normal. Also Bleifuß 1 hatte, glaube ich, 3 Rennstrecken, wenn ich mich richtig entsinne. Also schon mal eine Verdoppelung immerhin. Und das fing erst so Ende der 90er Jahre, fing das so an, dass das so langsam 8, 10, 12 Strecken wurden, dass man dann vernünftigen Umfang hatte.
Es gibt ja noch eine 7. Strecke, muss man ja fairerweise sagen. Das ist eine Geheimstrecke, die heißt The Tunnel. Die habe ich aber nicht erreicht, weil die kriegst du nur zu sehen, wenn du alle Ligen gewonnen hast, ja. Und das habe ich einfach noch nicht geschafft in dieser Zeit. Ich habe bestimmt 10 Stunden für den Podcast gezockt, aber ich habe es nicht geschafft. Steckt dann noch so mitten in der 3. Liga fest und da ich ja nicht abspeichern kann, muss ich jedes Mal von vorne anfangen, ja. Vor allem die Kolumbien-Strecke, Alter, das ist, oh, die macht mich richtig aggro, die ist richtig, richtig heftig da mit Matsch und ständig fliegst du aus der Kurve und also Kolumbien-Hassstrecke Nummer 1, ja. Und dann habe ich immer geschaut, es gibt Cheats für Bleifuß 2 und die kannst du halt eingeben so im Hauptmenü und dann kannst du alles freischalten und dann habe ich mir diese Geheimstrecke mal angeschaut, The Tunnel, ja, und die ist halt, wie der Name sagt, es gibt halt Tunnel. Viele.
Ja. Da wäre ich wahrscheinlich enttäuscht gewesen, weil die Rennspiele, die ich wirklich ausgiebig gespielt habe, habe ich, weil ich wusste, da gibt's irgendwelche Strecken, die ich noch sehen und erleben kann. Und ich glaube, wenn ich mich in Bleifuß 2 reingefuchst hätte, um diesen Tunnel da zu spielen, wäre ich wahrscheinlich enttäuscht gewesen, weil es halt dann ein Tunnel. Weil ich stelle mir da jetzt nichts Spannendes vor, im Gegensatz zu den anderen Settings.
Nee, ist die langweiligste Strecke von allen. Also die Schweiz gefällt mir noch sehr gut, ne? Ich bin ja auch gerade neulich durch die Schweiz gefahren. Ich musste ja mein repariertes Auto aus Italien abholen, ne? Ganz andere Geschichte. Die packe ich jetzt mal nicht aus, die ufert sonst aus. Und da muss ich sagen, das ist der Schweiz sehr gut nachempfunden, ne? Mit den Hügeln und die Kühe und hinten die Berge und sehr schön gemacht. Also die Schweiz-Strecke gefällt mir richtig gut. Aber Tunnel, nee, kannst du knicken, ne? Und was soll ich sagen? Also ich habe mal mein Fazit so ein bisschen überlegt für den Podcast. Ich kann das Spiel auf jeden Fall noch empfehlen. Es kostet ja nicht viel. Wie gesagt, 9 Euro knapp bei GOG. Inklusive des tollen Soundtracks. Darf man nicht vergessen, ja. Allein dafür lohnt sich ja schon fast. Aber man muss halt Bock so auf dieses Puristische haben. Auf dieses total arcadige, simple. Und dass man halt auch sich richtig da reinfuchsen muss. Und dann halt immer wieder die gleiche Strecke immer wieder fahren muss. Auswendig lernen. So ein paar Zehntel rausholen und gucken. Und ah, jetzt bin ich endlich Erster. Ah, dann kommt die nächste Strecke. Mist, ich hab's verkackt. Aha, eigentlich die Meisterschaft für den Arsch. Na, so nach dem Motto. Und wenn man das macht und da Lust drauf hat, dann kann man da richtig Spaß dran haben. Aber es ist halt wirklich schwer und diese fehlende Safe-Möglichkeit, boah, die nervt halt. Also das brauche ich jetzt nicht ständig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich es immer wieder auspacken werde und macht auf jeden Fall Spaß, ne? Und ich kann es empfehlen und ist auf jeden Fall ein meiner Meinung nach zu Unrecht vergessener Spieleschatz. Ich hoffe, du stimmst mir dazu, Andy.
Ja, es ist auf alle Fälle ein Spiel, wo du mir jetzt nochmal so die Lust drauf gemacht hast, es dem doch nochmal eine Chance zu geben. Weil ich habe, wie ich mir die beiden Teile gekauft habe auf GOG, habe ich hauptsächlich den ersten Teil nochmal gespielt, um quasi eine Erinnerung zu schwelgen. Und den zweiten, den habe ich so ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Aber jetzt hier, ich habe ja auch während dem Podcast mir bei Moby Games ein paar Screenshots angeschaut und es sieht doch bunter aus, als ich es in Erinnerung hatte.
Nee, also das ist jetzt nicht trist oder so.
Und was mich jetzt schon ein bisschen fertig macht, ist, dass ich mich an diese Techno-Musik nicht mehr erinnere, weil das ist schon so eine Guilty-Pleasure-Geschichte bei mir, Techno-Musik. Und ich hatte eigentlich eine Erinnerung, dass das mehr so rockige Musik war, aber vielleicht war das aber auch dann mehr der erste Teil, weil ich weiß, im ersten Teil habe ich immer wieder die Musik mir angehört und war dann immer enttäuscht, naja, irgendwie kann die nicht dieses bunte Feeling von dieser Grafik widerspiegeln und das kann eben am besten Techno.
Nee, die muss ja ganz furchtbar sein im ersten, hat ja der Paul auch erzählt.
Ja, das war sehr generisch, also da bildet sich eine leere Luftblase in meinem Kopf, wenn ich an die Musik aus dem ersten Teil denke, das, obwohl ich sie öfters gehört habe. Und ja, ich werde mir das auf alle Fälle nochmal anschauen, ob ich jetzt allerdings die Zeit habe, den Tunnel frei zu spielen, bezweifle ich.
Ja, sonst spielst du mal in den Kate-Modus oder mal ein Zeitrennen oder so, da kannst du mir die Strecken zumindest mal anschauen. Und ich kann dir noch einen Tipp geben, man kann das Spiel auch mit Controller spielen. Ich wusste erst nicht, wie es geht, habe dann ein bisschen rumrecherchiert und habe dann im GOG-Forum einen Beitrag gefunden, wie ich einen Xbox 360-Controller zum Laufen bekomme. Und dann kannst du die Tasten auch frei konfigurieren, kannst dann wirklich mit den Analog-Buttons hinten Gas geben, bremsen und halt mit dem Analog-Stick steuern. Und dann ist das schon relativ modern, so vom Spielgefühl.
Aber das wird doch nicht wirklich unterstützt, dass man da wirklich dann so Feinheiten...
Nee, es ist jetzt nicht wirklich analog. Du kannst das Pad halt benutzen und es fühlt sich halt irgendwie ganz cool halt an. Also es ist keine echte Analog-Abfrage.
Nee, da spiele ich das dann lieber mit der Originalsteuerung, wofür es gedacht war, um ehrlich zu sein. Da spiele ich lieber mit Tastatur.
Ja, okay, da bist du Purist.
Ja.
Wer es mal ausprobieren möchte mit Controller, auch das wird verlinkt. Ich habe mal den Beitrag da verlinkt, wo man genau erklärt bekommt, so und so funktioniert das und das lohnt sich. Genau, dann lass uns doch mal schauen, wie hat denn Bleifuß 2 damals bei der deutschen Fachpresse abgeschnitten und vielleicht auch bei der internationalen. Also ich habe mal geschaut, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu ausufern, sonst unterbrichst du mich einfach. Ja, also auf Metacritic gibt's nur einen User-Score, 8.4. Die haben irgendwie nicht genug internationale Reviews gesammelt für einen Score. Aber die deutschen Spielmagazine, da habe ich einiges rausgesucht. Der PC-Joker hat es in Ausgabe 11.96 getestet und hat 87% rausgehauen, Grafik 94%, also richtig hoch, Sound 82%, viel zu niedrig, ein Joker Hit Award und das Fazit des Testers Richard Löwenstein war anspruchvolles Arcade Racing in derzeit konkurrenzloser 3D-Grafik, kann ich zustimmen. Die PC Player hat es getestet, auch in der 1196, 4 von 5 Sterne, die hat ja dieses dubiose Sternesystem, ne, wo dann die einzelnen Tester ihre Einzelwertungen abgegeben haben und dann haben alle durch die Bank weg 4 von 5 Sterne gegeben und der Haupttester war der Mick Schneller. Dann die PC Games, ebenfalls 1196, hat eine Wertung von 89% rausgehauen, Grafik 90%, Sound 75%, Handling 85%, PC Games Award und Spiel des Monats sogar. Und da habe ich mal einen schönen Auszug aus dem Fazit der Testerin Petra Maueröder. Heute heißt sie ja Fröhlich. Sie schrieb damals: Grafik, Steuerung, Streckendesign von vorne bis hinten allererste Sahne, unterstellt man mal die passende Hardware. Stark motivationsmindernd empfinde ich aber den unverschämt hohen Schwierigkeitsgrad und die fehlende Speichermöglichkeit zwischen den Rennen des Turniermodus. Nur durch viele, viele Trainingsstunden und exzessives Herumexperimentieren mit den Fahrzeugeinstellungen erzielt man auf Dauer passable Resultate. Wer derartige Herausforderungen nicht scheut, ist mit Bleifuß 2 auf jeden Fall gut beraten und das nicht nur des fairen Preises wegen. Trifft sie sehr, sehr gut, spiegelt auch meine heutigen Erfahrungen sehr gut wider. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Was haben wir noch? Die Powerplay, ebenfalls Ausgabe 1196. Die haben gesplittet in Singleplayer-Wertung, da bekam es 84% und Multiplayer sogar 87% und ein Powerplay-Volltreffer-Award. Da hätte ich jetzt auch noch den Meinungskasten, weil den fand ich auch ganz gut. Der jammert nämlich auch gar nicht so über den Schwierigkeitsgrad. Das war der Michael Galuschka, der war ja später auch bei der GameStar, der Rennspielexperte. Und der gab sein Super-Gesicht und freute sich total über dieses Spiel. Und der schrieb: Was für eine Grafik, welch ein Fahrgefühl. Die zwei bei einem Rennspiel mit Abstand wichtigsten Kriterien hat Graffiti, pardon, Milestone, einfach perfekt hinbekommen. Die verschiedenen Straßenbelege haben deutliche, gut nachvollziehbare Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Mit dem zur Strecke passenden, herrlich texturierten 3D-Boliden ist es ein leichtes, zentimetergenau an einer Felswand entlang zu driften, ohne sie zu touchieren. Vor allem aber die grandiose Optik macht richtig süchtig. Jeden Tag eine kleine Dosis Bleifuß 2 und schon bin ich mit mir und der Welt zufrieden. Zwar fordert die Pixelpracht logischerweise ihren Hardwarepreis, aber meiner Meinung nach ist der SVGA-Modus selbst bei High Color erstaunlich flott, wie ein kurzer Quercheck zu Grand Prix 2 zeigt. Sicher hat der Schönling auch einige vermeidbare Schwächen, dennoch steht ganz klar fest, Bleifuß 2 löst seinen eigenen Vorfahren als Referenz bei den Arcade-Racern ab und kann wohl höchstens durch den eigenen Nachfolger vom Thron gestoßen werden.
Also eine mutige Aussage.
Auf jeden Fall.
Da möchte gerne Need for Speed 2 mit einem Herrn Galuschka reden.
Ja, genau. Was hat das bekommen damals? Weißt du das noch? Need for Speed 2?
3, Entschuldigung, ich meinte 3 natürlich. Ich glaube, 3 hat von dem PC-Magazin, glaube ich, nicht so viel bekommen. Ich glaube, so 84 bei der PC Player. Weiß ich mehr genau. Aber Need for Speed 3 gilt halt aus heutiger Sicht so als eine der besten Rennspiele dieser Zeit. Deshalb ist mir das gerade so in den Sinn gekommen.
Ja, aber ein bisschen viel Superlative, ne, in dem Artikel und vor allem in dem Meinungskasten.
Ja, das ist so dieses typische zweite Powerplay-Team-Hype.
Wobei ich mochte den Galuschka immer sehr gerne als Rennspieltester, also auch bei der GameStar später.
Galuschka ist einer dieser Redakteure, der hat auf alle Fälle sehr viel Fachahnung gehabt. Aber wenn er eben euphorisch war, dann wirkte es immer so ein bisschen überzogen. Und das war allgemein so ein Problem bei der Powerplay zu Michael Hengs Zeit. Fand ich. War so ein bisschen so too much.
Ja, kann man ja auch ganz schön nachhören in unserer Making Max Folge zur Powerplay mit Michael Hengst als Gast, ne? Da haben wir das, glaube ich, sogar angesprochen, dass die Wertungen dann irgendwie immer höher wurden. Hat er zwar so ein bisschen abgestritten und ihm ist es vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber kam mir auch so vor. Ja, ja, auf jeden Fall. Und was ich noch erzählen muss aus diesem Artikel, im Vorspann, ich finde das absolut bemerkenswert, gibt es nämlich noch eine Formulierung, da wollte ich mit dir mal drüber sprechen. Ob das irgendwie schon Richtung Sexismus geht oder ob das einfach blöd ist.
Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Pass auf, ich zitiere mal, also ist der Vorspann. Ein Spiel wie eine feurige Italienerin. Temperamentvoll, bildschön, aber nicht immer ganz einfach.
Also das ist sexistisch und rassistisch. Herzlichen Glückwunsch.
Und total stereotyp, ne?
Ja, das meine ich ja mit rassistisch. Also überspitzt formuliert, bevor mir jetzt hier der SJW-Stempel aufgedrückt wird. Ja, es ist so etwas, damals war das Normalität. Heute sollte man sich überlegen, solche Sätze von sich zu geben, ohne mit einem sehr, 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 sehr kräftigen Augenzwinkern. Beziehungsweise, wenn, dann sollte es die Italienerin selbst sagen.
Naja, er hat sich natürlich auf Milestone bezogen, ja, die italienischen Entwickler und so und ein Spiel aus Italien. Aber ja, ist schon ein bisschen arg weit hergeholt so und nicht immer ganz einfach. Aber interessanterweise schreibt er das ja im Vorspann mit diesem nicht immer ganz einfach. Aber nicht im Meinungskasten, ne? Da wird das nicht so richtig kritisiert, wie schwer das Spiel eigentlich ist. Fällt mir gerade mal so auf, so nebenbei. Komisch eigentlich, ne?
Gut, manchmal ist es halt so, dass du so ein Spiel spielst, gerade als Experte, und dir fällt es einfach nicht auf.
Ja, vielleicht war er auch viel, viel besser als ich. Ich weiß es nicht.
Schwierigkeitsgrad ist ein Stück weit ein subjektiver Eindruck.
Ja, aber alle anderen Tester, was ich so gelesen habe, haben es halt schon kritisiert, wie schwer es ist.
Nicht jeder Tester kann an alles denken, gerade wenn es ihm nicht auffällt. Was soll er machen? Er ist halt gut durchgekommen anscheinend und er kann sich ja nicht aus den Fingern saugen, dass es schwer ist, wenn es für ihn nicht schwer war.
Ja, ja.
Passiert halt. Das würde ich nie einem Kritiker, einem Rezensenten aufs Butterbrot schmieren, weil, ja, das passiert halt nun mal.
Ja, aber gut, Wertung passt soweit und auch ein guter Artikel. Ich muss auch zugeben, dass mir dieser Artikel auch teilweise geholfen hat, weil da kannst du ein bisschen nachschauen. Da hat er nämlich so Extrakästen noch gemacht, wo er dann genau sagt, okay, dieses Auto eignet am besten für die Strecke und probier doch mal dieses Setting und so. Das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Also vielen Dank, Michael Galuschka. War sehr schön, dann nochmal in der Vergangenheit zu schwelgen anhand des Testberichts und auch so ein bisschen dann die Sachen auszuprobieren im Spiel. Das lohnt sich. Kann man dann auch alles in den Shownotes finden. Da wird natürlich auch ein bisschen was verlinkt auf die Cultboy-Seite zu den dort zu findenden Tests. So, und dann die letzten Wertungen in Deutschmagazin, die ich noch für erwähnenswert halte. PC Action 84% und die PC Extreme, klar, die sind ja immer so streng. Was glaubst du, was sie gegeben haben?
Oh, warte mal. Ah, ich hab den Artikel vor Augen.
Rat doch einfach mal.
Das war bestimmt irgendwas ein 60er, keine Ahnung.
Nee. So schlimm war es nicht. 80%. Runde 80.
Das ist ja ein Ritterschlag.
Ja, aber im Vergleich zur restlichen deutschen Fachpresse halt somit die niedrigste Wertung. Dann habe ich mal geschaut, wie hat's denn international abgeschnitten und da ist mir aufgefallen, die waren da alle nicht so angetan. Da hieß es ja auch Streamer 2, GameSpot 70%, GamePro USA 70%.
Da habe ich mir gedacht.
Also gerade die größeren eher wenig, dafür Next Generation 4 von 5 und dann immerhin 89 von 100 im Coming Soon Magazine. Das ist dann so die beste Wertung, die ich gefunden habe. Aber das war anscheinend im Ausland aber nicht so populär. Das war eher so bei uns, glaube ich. Ne? Auch der Name Bleifuß und so hat wahrscheinlich viele Deutsche angesprochen. Ja,
ja, also das habe ich mir fast schon gedacht. Gerade die amerikanischen Magazine waren gegenüber europäischen Spielen immer sehr, sehr streng. Und man wusste nie genau, woran lag es. Lag es daran, dass sie halt das nicht so sehr interessiert hat. Andere Kultur hat sie nicht so getriggert. Lag es daran, dass wir unsere Spiele, unsere europäischen Lieblinge oder auch in Deutschland unsere deutschen Highlights ein bisschen uns schön geredet haben oder wie auch immer. Hm. Aber das war lange Zeit ein Problem. Lange, lange Zeit, bevor es sowas wie Witcher gab.
Ja, ein bisschen arrogant halt, ne, von den Amerikanern.
Nee, das ist zu streng. Ich denke mal, das ist ein bisschen kulturbedingt und ich glaube halt nicht, dass da sich einer hingesetzt hat und gesagt hat, bäh, das ist ein italienisches Spiel, dem gebe ich jetzt mal 10 Punkte weniger.
Ja, nee, so meine ich das nicht, aber es schwingt dann vielleicht so unterbewusst mit, weißt du, dass du denkst, ah ja, europäische Produktion, die haben ja bislang nicht so die wirklich tollen Spiele rausgehauen und ja.
Naja, gut, also aus England kamen die meisten Spiele des Jahres bis zu der Zeit.
Ja, stimmt auch wieder, ja.
Elite, Populous, Lemmings und sowas. Es ist nicht so, dass es keine grandiosen europäischen Spiele gegeben hätte.
Aber eben nicht aus Italien, ne? Das war schon Exot.
Ja, aber stimmt schon, aus den nicht englischsprachigen Ländern, das war in der Tat. Also dieses Vorurteil ist wirklich gefallen erst hier mit CD Red Projekt und Larian Studios vor allen Dingen, Belgier und Polen.
Oh ja, richtig. Ja, Thema Bleifuß 2. Ich glaube, wir haben da jetzt einiges zu gesagt. Ich hoffe, es hat auch unterhalten. Ich habe ja schon gesagt, ruhig mal ausprobieren, ist nicht teuer, lohnt sich. Auch Paul ist noch sehr begeistert, hat man ja gehört in seinem O-Ton. Und du hast jetzt auch nochmal Lust bekommen. Also ein Spiel, das es sich rauszukramen lohnt. So, Andy, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir von Bleifuß 2 aus dem Jahr 1996 ins Jahr 2011. Rausgekommen. Ich überlege schon die ganze Zeit so, ne? Wenn du gerade erzählt hast, habe ich schon mal so ein bisschen überlegt, was hat der Andy sich denn da rausgesucht? Was kam denn 2011 raus, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist? Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Du musst mir jetzt direkt mal auf die Sprünge helfen.
Also gleich vorneweg, ich werde jetzt hier, glaube ich, nicht eine ganze Stunde mit dem Spiel vollbekommen. Ich bin wirklich beeindruckt, was du hier über Bleifuß 2 alles zustande bekommen hast.
Dankeschön.
Weil mein Spiel ist jetzt von der Entwicklungsstory, da gibt's jetzt nicht so tolle Anekdoten. Das Spiel selbst ist aber ein bisschen komplexer als deines. Und es ist ein Indie-Titel. Er ist zuerst für Xbox 360 und ganz kurz später für die PlayStation 3 herausgekommen. Ich habe nur irgendwas mitbekommen, es sollte eigentlich gleichzeitig erscheinen. Nur es gab doch damals diesen einen Hack, wo vom PSN-Store ganz viele Daten, es gab Millionen von Daten und Kreditkartennummern geklaut wurden. Deshalb wurde das Spiel auf der PlayStation 3 nicht gleichzeitig mit der Xbox 360-Version veröffentlicht.
Ja.
Und zwar ist es ein Spiel von einem finnischen Entwickler. Welche finnischen Entwickler fallen dir so ein?
Fällt mir direkt Remedy ein.
Na, das war mir klar, dass du es sagst, aber die sind's nicht. Fällt dir noch ein anderer ein? Und auch nicht sowas wie Rovio oder die Leute, die Clash of Clans gemacht haben. Es ist schon ein Entwickler, der bis heute existiert, der sogar in diesem Jahr ein Spiel herausgebracht hat. Und so hat er in diesem Jahr sogar ein Spiel herausgebracht, was so mancher einer als potenziell bestes Spiel des Jahres nominieren würde.
Was gibt's da noch für finnische Entwickler?
Hast du Returnal gespielt?
Leider nein. Nein, ich habe nur den Text redigiert zum Test, aber ich hab's nicht gespielt, nein.
Returnal ist von Housemark.
Ah, natürlich. Ja.
Und die haben so Sachen gemacht wie Super Stardust und dann ein Spiel namens Outland.
Ich hab's gerade gefunden. Bin natürlich direkt auf Google gegangen und hab mal schnell gesucht. Outland.
Kennst du Outland?
Nee, da oute ich mich jetzt direkt als absolut unwissend. Also ich hab's vielleicht Oha. Mal ganz dunkel irgendwann gehört. Aber ich bin ja auch nicht so der Indie-Games-Fetischist wie du. Du bist da ja voll drin im Thema. Nee. Da musst du mir jetzt echt auf die Sprünge helfen. Also um was es da geht, was das für ein Spiel ist, ich habe keine Ahnung. Klingt jetzt für mich nach einem Action-Adventure, hätte ich jetzt direkt gesagt, vom Titel.
Im weitesten Sinne. Action-Jump'n'Run, Action-Adventure. Mhm. Ganz kurz die Geschichte. Die Geschichte finde ich relativ unspannend. Es geht um einen Helden, um einen Mann. Dem wird mehr oder weniger gesagt, hier, du bist die Reinkarnation eines alten Kriegers, der vor 30.000 Jahren mal zwei Göttinnen bekämpft und eingesperrt hat. Und die Göttinnen, die sind jetzt dabei, wieder auszubrechen. Und weil du die Reinkarnation von dem Krieger von damals bist, musst du jetzt ran.
Ja.
So, das ist die Geschichte. Viel mehr muss er von der Geschichte auch nicht wissen.
Okay.
Das Setting ist so eine Mischung aus Dschungel und Antike. Ich kann es nicht so wirklich direkt greifen. Du wirst am Anfang von so einem Schamanen so ein bisschen unterrichtet, wer du so bist. Das ganze Szenario sieht sehr grün, sehr bewaldet aus, deshalb Dschungel. Aber du siehst halt immer wieder irgendwelche an griechische oder römische Mythologie angelegten Symbole. Oder es gibt halt so einen Golem, der könnte eigentlich auch so aus dieser Zeit stammen, den man mal bekämpfen muss. Das Spiel ist komplett in 2D, Seitenperspektive. Auf den ersten Blick würde man denken, es ist ein Metroidvania-Design, weil es halt schon eine große Karte hat, die sich immer weiter öffnet, je weiter du ins Spiel kommst. Aber insgeheim ist es doch ein recht lineares Spiel, weil du doch sehr klar weißt, wo musst du als nächstes hin. Auch bedingt ja durch so eine Art Wind, der so Blätter durch die Gegend fegt. Muss ich fast schon an Ghost of Tsushima denken. Mhm. Ghost of Tsushima, da gibt's ja auch diesen Wind, der dich quasi zum nächsten Punkt leitet. Outland hat das erfunden, nur halt in 2D. Wenn du dir nur so ein paar Bilder anschaust, wirst du denken, ja okay, das ist einfach halt so ein Actionstampenrun, wo du halt von Punkt zu Punkt läufst, mal irgendwelche Gegner, so große Spinnen so bekämpfst oder mal so einen Endboss hast. Und da wird aber immer so von Puzzles geredet. Und das darf man sich jetzt nicht vorstellen, da gibt es keine Schalterrätsel und muss auch keine Objekte von A nach B bringen. Nee, Hausmack hatte die total kaputte Idee gehabt, so ein normales Action-Jump'n'Run mit Ikaruga zu kreuzen. Mhm. Weiß nicht, ob du Ikaruga kennst.
Noch. Ja, Dreamcast, ne? Natürlich.
Genau, Ikaruga, das war ein Shoot'em'up, ein Bullet-Hell-Shoot'em'up. Und zwar mit einer besonderen Eigenschaft. Nämlich, dass die Gegner und die ganzen Projektile, die gab es immer in zwei Farben, nämlich schwarz und weiß. Und hier in Outland ist es das Gleiche. Also am Anfang bist du noch gelb und da ist eigentlich noch alles gleich. Aber so nach einer Stunde spätestens hast du halt die Fähigkeit, deine Figur blau oder rot zu färben. Da musst du halt eben gucken, wenn du jetzt so eine Kanone ist, die feuert halt wirklich wie ein Bullet-Hell-Shooter hunderte von Projektilen gleichzeitig ab. Und wenn die jetzt blaue Projektile abfeuert, dann solltest du dich blau färben, weil als blau absorbierst du das Blau einfach und du kriegst keinen Schaden ab. Sind's rote Projektile, dann musst du dich rot färben. Umgekehrt kannst du nur als Blauer rote Gegner verletzen und als Roter blaue Gegner verletzen.
Ah ja, okay.
Ja, es wird oft auch mit Prince of Persia so ein bisschen verglichen, vom Spieldesign her. Halt eine große, schöne Welt, wo du eben nach und nach einen Ort nach dem anderen erkundest. Auch das Kämpfen mit dem Schwert erinnert weitestgehend an Prince of Persia und halt eben mit Bullet-Hell-Shooter-Mechaniken.
Ist es eher langsam oder eher schnell? Weil bei Prince of Persia denke ich mal eher so ein etwas gemächlicheres Spiel. Ne? Es hat ja nicht so das hohe Spieltempo.
Es ist auf alle Fälle schneller. Ich habe damals einen Artikel drüber geschrieben für Demon News und ich habe es in meinem Artikel gleich im ersten Absatz mit Flashback verglichen.
Ah ja, okay, der große Klassiker. Gibt's den Artikel online noch oder können wir den wieder irgendwie einscannen für unsere Hörer?
Den werde ich geben, den habe ich gespeichert bei mir.
Sehr schön. Gut, dann wird er auch verlinkt. Dann könnt ihr da draußen mal alles noch nachlesen, was Andy darüber geschrieben hat. Finde ich immer ganz hilfreich. Und was hat jetzt mit Flashback auf sich?
Ja, auch das Ambiente, so die Kulisse. Da hast du ja auch so ein bisschen was Dschungelartiges drin, gerade im ersten Level. Und jetzt, weil du halt mit der Geschwindigkeit halt gerade meintest, so vom Feeling her. Es ist halt ein Spiel, wo die meisten sagen würden, das ist Action-Adventure. Dafür ist es mir aber zu wenig Puzzle-Elemente drin. Für mich ist das einfach ein riesenkomplexes Action-Jump'n'Run, wo du halt sehr viel erkunden musst. Und das halt eben mit einer Knaller-Idee. Weil ich kenne kein anderes Spiel dieser Art, selbst bis heute nicht.
Also meinst du diese Farbspiellogik? So hat es die Maniac übrigens genannt. Bin da gerade auf dem Maniac.de Testbericht. Also das war schon sehr innovativ, findest du?
Ja, und ist es halt heute immer noch. Das ist auch mit der Grund, weshalb ich es halt genommen habe, weil Hausmark ist halt schon Entwickler, den kennt jetzt nicht jeder, aber es gibt halt schon einige Titel, die halt einen gewissen Namen haben und an die man sich auch noch erinnert. Wie halt eben Stardust oder halt Returnal wird sicherlich auch langfristig bekannt bleiben. Und die meisten Spiele von denen, das sind halt mehr so Science-Fiction-Sachen. So mit dunkler Grafik, Techno-Musik. Und das ist von der Atmosphäre total anders. Das hat eher was Beschauliches, trotz dieser vielen Projektile, die dir um die Ohren fliegen. Die Musik ist meiner Meinung nach das Beste, was Ari Pulkkinen je komponiert hat. Der hat einen sehr ruhigen, sehr ambient-artigen Soundtrack geschaffen, der jedes Mal dadurch aufgewirkt wird, wenn ein Bosskampf kommt. Die Bossmusik, die bricht da total heraus und ist vielleicht das Beste, was er je geschrieben hat. Ich kann jetzt auch schon gleich erklären in dem Zusammenhang, warum ich dieses Spiel genommen habe. Und das ist eine recht lustige Geschichte eigentlich.
Eine Zwischenfrage. Ich bin ja gerade, wie gesagt, auf Maniac.de und schaue mir dann den Testbericht an. Und da schreibt nämlich einer, der war übrigens auch Autor von der Maniac, der Michael Herde, gestern angefangen und für interessant befunden, aber ich sehe meinen Helden oft nur sehr schlecht. Ist das so?
Das verstehe ich nicht, nee.
Also ist kein Problem. Okay, gut. Weil das hätte mich jetzt total abgeschreckt. Siehst du, glaub nicht immer alles, was im Netz steht.
Nee, also ganz im Gegenteil. Einer der großen Punkte, das wollte ich aber später aufführen, wenn ich so ein bisschen auf meinen Artikel eingehe. Einer der großen Vorteile von diesem Spiel ist halt diese Spielbarkeit, ist fantastisch. Die habe ich sehr gelobt, eigentlich so mit am meisten neben dem innovativen Konzept.
Ich muss jetzt irgendwie ganz ein bisschen an Ori denken, aber in die Richtung geht's jetzt nicht, ne? Das ist also nicht so ganz Metroidvania.
Doch, so ein bisschen. Nur nimm das Metroid-artige Level-Design weg. Also es ist schon linearer. Du weißt, wie gesagt, schon sehr klar, wo du als nächstes hin musst.
Okay.
Du verläufst dich nicht. Du musst auch nicht zurückgehen großartig, um irgendwelche Geheimnisse aufzudecken.
Was ja auch mal sehr schön sein kann, ne? Wenn es einfach flutscht.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich es mit Flashback verglichen habe. Oder Prince of Persia, anderes verglichen haben, weil die beiden Spiele sind ähnlich. Hast du ja eigentlich auch streng genommen eine recht offene Welt. Okay, da haben wir noch in Levels eingeteilt, aber die Levels an sich waren sehr groß und sehr offen. Du konntest auch wieder zurückgehen. Aber das hat man halt nicht gemacht, weil du halt wusstest, ich muss nicht zurückgehen, ich muss weiter vorwärts gehen. Du wirst halt später merken, ab und zu musst du halt nochmal ein kleines Gebiet nochmal in eine andere Richtung durchlaufen, weil es gibt so kleine Extras, wie dass du Bomben benutzen kannst, um Sachen zu sprengen. Oder du kriegst eine Fähigkeit, wo du auf den Boden stampfen kannst, um brüchiges Mauerwerk zu zerstören. Und dann musst du halt schon nochmal durch ein altes Gebiet kurz gehen, um eben so eine brüchige Mauer halt kaputt zu machen. Aber das Spiel zeigt dir jedes Mal, wo das ist. Das ist ja bei Ori anders. Da kriegst du ja nur grob gesagt, geh in das Gebiet, wo auch immer das ist. Also es ist nicht in dieser Art komplex. Der Schwierigkeitsgrad kommt wirklich durch diese Bullet-Hell-Mechanik zustande. Und dass du halt ständig die Farben wechseln musst.
Ja, also Maniac schrieb irgendwie, ab der dritten von fünf Welten würde der Schwierigkeitsgrad ordentlich anziehen.
Ja, also ich habe damals geschrieben, der Schwierigkeitsgrad, es fängt wirklich sehr leicht an und es hört brutal schwer auf. Ich habe es jetzt nicht für den Podcast so weit gespielt. Ich habe so weit gespielt, dass ich gemerkt habe, es ist immer noch hervorragend spielbar. Kann ich auch später ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber das richtig knallig Schwere, ich kann mich dran erinnern, dass das schwer wurde. Ich kann jetzt aber nicht mehr aus heutiger Sicht nachempfinden, ob es auch für uns heute trainierten Spieler immer noch schwer ist. Aber ich gehe von aus, weil wie viele Bullet-Hell-Action-Jump'n'Run kennst du? Ja, keines, außer Outland. Jetzt erstmal die Geschichte, warum ich dieses Spiel ausgewählt habe.
Genau, warum?
Wir haben ja dieses Konzept hier mit diesem Vergessene Spielschätze Teil 2. Ich weiß nicht, weil wir zuerst drüber geredet haben, dass wir uns nicht gegenseitig sagen wollten, welche Spiele wir wählen. Ich glaube, vor ein, zwei Monaten hatten wir das schon mal besprochen gehabt, diese Idee. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich auch schon, was für ein Spiel ich nehmen möchte. Und ich habe euch auch gesagt, recht früh, ich nehme ein Spiel von 2011.
Wobei, ganz kurz, in der Runde 1 der vergessenen Spieleschätze, da hast du ja Back to the Future genommen. War das nicht auch so die Ecke 2010 rum?
Das war 2010 rum, ja.
Irgendwie interessant. Du hängst irgendwie so in diesen Jahren da so ein bisschen fest.
Damals, zurück in die Zukunft, habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich nicht eben das, was ich dann mir jetzt für heute vorbereitet habe, genommen habe. Weil ich dachte, das ist eigentlich viel besser geeignet.
Okay.
Deshalb wusste ich von Anfang an, wie ich dir diese Idee vorgeschlagen hatte. Ich habe dir, glaube ich, wirklich direkt gesagt, ja, mein Spiel ist von 2011.
Ja, du warst da schnell dabei. Ja, das stimmt.
Und dann habe ich mich vor einer Woche rangesetzt und habe mich mit dem Spiel beschäftigt. Und Spoiler, ich habe ein anderes Spiel gewählt. Denn ich habe, wie ich mich mit dem Spiel, mit dem ich mich eigentlich für heute beschäftigen wollte, wie ich dort meinen Artikel gelesen habe, bin ich auf Outland gestoßen. Und ich so, das ist ja noch besser. Und es ist vom selben Jahr.
Okay, was war jetzt das andere Spiel?
Das verrate ich nicht, das nehme ich von einer anderen Folge.
Nee, 2011 ist erstmal passé.
Nee, das verrate ich nicht.
Du kannst ja jetzt nicht jedes Mal 2010 oder 2011 nehmen.
Ja, dann nehme ich es halt für die übernächste oder überübernächste Folge.
Ja, clever.
Nee, das verrate ich nicht, nee.
Ja, okay.
Ich kann nur sagen, es ist auch ein Indie-Titel, auch ein 2D-Indie-Titel.
Ja, ich habe hier schon diverse Wiki-Seiten auf Indie-Games aus dem Jahr 2011. Ich könnte es jetzt herausfinden, aber ich lasse mich überraschen. Falls wir das Konzept so beibehalten, müssen wir eh mal schauen, ne? Aber ich finde es ganz spannend.
Wie gesagt, ich hatte dann so gelesen gehabt, dann habe ich mal einen alten Outland-Artikel durchgelesen, habe mich wirklich daran erinnert, ja verdammt nochmal, das ist doch eigentlich ein Instant-Klassiker. Du hast ein Spiel mit einer innovativen Idee, die bis heute niemand in dieser Form kopiert hat. Es lebte damals wie heute von seiner Spielbarkeit, also es ist nicht so, dass es jetzt schlecht gealtert sei. Ganz im Gegenteil, das ist immer noch top. Und es kennt keiner mehr. Und naja, was wäre besser geeignet für vergessene Spieleschätze als so etwas?
Nee, das sieht auch immer noch sehr gut aus. Also ich bin ja gerade auf 4players.de. Sie mögen bald in Frieden ruhen. Und das sieht richtig gut aus. Immer noch so eine ganz eigene Ästhetik irgendwie auch, ne?
Ja.
Richtig schön gemacht.
Also das Einzige, wo ich so ein bisschen von der Euphorie, wenn ich meinen alten Artikel durchlese, da werde ich auch dann noch meinen Meinungskasten vorlesen. Es sieht immer noch top aus. Aber es gibt leider Gottes inzwischen einige Indie-Titel, die so einen ähnlichen Touch haben. Also vom Optischen her, finde ich, ist es nicht mehr so einmalig. Das Erste, was mir so eingefallen ist, ist jetzt ein Spiel, das kennt wirklich niemand, das muss auch niemand kennen, das ist The King's Bird. Mhm. Ist auch ein reines Steam-Spiel und das hat fast dieselbe Grafik, fast dieselbe Farbkulisse. Und da geht's ein bisschen unter heute. Also optisch würde man jetzt denken, ja, da gibt's halt das und jenes und hin und her. Und ich habe halt damals unter anderem geschrieben, dass mir das Spiel auch vom Retro-Charme her gut gefallen hätte, dass es mich an alte Amiga-Spiele erinnern würde. Und wie ich es jetzt hier gespielt habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich nicht. Also spielerisch, ja, spielerisch hat es so einen alten Retro-Charme, weil die Story ist nebensächlich, die Story ist da, aber sie stört nicht. Und es geht wirklich um das Spiel an sich. Um die Herausforderung, um das Konzept und um die Spielbarkeit.
Ja, noch ein Punkt, du hast ja diese Bosskämpfe erwähnt. Es gibt ja noch Bosskämpfe. Wie sind die denn? Ist das so das Highlight dann immer oder ist das eher so eingeflochten ins Spiel?
Ah, nee, das würde ich sogar sagen, ist eine kleine Schwäche sogar von dem Spiel.
Ah ja.
Der erste Bosskampf, der ist okay, den habe ich jetzt hier auch nochmal gespielt gehabt hier für heute. Das ist halt dieser Golem. Der stammt, glaube ich, mit einem Schwert oder mit einem Fuß auf. Jedenfalls bildet sich da so ein riesiger Funke, der auf dich zurast. Du musst über den springen, musst dann auf sein Schwert klettern, hat sogar fast schon ein bisschen Shadow of the Colossus Charakter. Und dann musst du ihn halt so lange schlagen, bis er wieder bei Sinn kommt, dich abschüttelt. Und dann erzeugt er ein paar Gegner, denen du halt ausweichen musst. Und der Bosskampf funktioniert halt, weil er nicht großartig stört, weil er zum Spielsystem passt. Aber ich erinnere mich halt bei den späteren Bosskämpfen, die sind ein bisschen arg biestig und du hast keine direkten Rücksetzpunkte von den Bosskämpfen.
Oh, nervig.
Das mag kaum einer leiden, ja.
Nö, braucht man nicht.
Ich meine, es geht noch, es gibt glaube ich nur 4 Bosskämpfe. Das Spiel ist auch nicht ewig lang, ich glaube, das kann man glaube ich so noch 4-5 Stunden durchspielen. Ist halt ein Indie-Titel aus Jahr 2011, hat damals wie heute 10 Euro gekostet. Bei Microsoft Shop kann man es jetzt auch immer noch für Xbox One oder Xbox Series X kaufen. PlayStation leider anscheinend nicht mehr. Das ist anscheinend nur PlayStation 3 kompatibel gewesen. Steam war es zwischendurch mal weg, habe ich nur gelesen. Ist aber inzwischen wieder erhältlich seit Ende 2020. Und GOG gibt's leider nicht. Das heißt, man ist eigentlich auf Steam oder den Microsoft Shop für Xbox One, Xbox Series X angewiesen.
Und physisch ist gar nichts erschienen.
Doch, habe ich noch rechtzeitig nachgeschaut. Ich habe sogar die physische Version.
Ja klar, was frage ich denn überhaupt?
Natürlich, natürlich. Es gibt für die Xbox 360 eine kleine Spielesammlung mit Beyond Good and Evil, die HD-Version.
Auch ein vergessener Spieleschatz. Mist.
Ja, wobei, da kommt ja bald der Nachfolger.
Da kommt ja was. Ja, ja, nee, den lassen wir hier raus.
From Dust, das war so ein Versuch, so ein bisschen so ein Action-Populus zu machen. Und Outland. Und falls jemanden das interessiert, diese Sammlung sich zuzulegen, physisch, ich rate euch, schlagt lieber gleich zu, weil man merkt schon, die Preise sind jetzt schon so bei 20 bis 30 Euro. Und ich glaube, das wird eher steigen als sinken.
Klingt danach, ja. Klingt halt ein bisschen exotisch, ne?
Ja, weil normalerweise Xbox 360 Spiele, die kriegst du eigentlich gerade momentan sehr günstig. Da zahlst du für die meisten 10 Euro. Und alles, was so 20, 30 aufwärts geht, auch gerade so international dann betrachtet, ja, das ist so ein Indiz dafür, das wird wahrscheinlich nicht mal wieder runtergehen.
Ja, dann würde ich sagen, ich hatte ja gesagt, ich habe meinen Artikel rausgekramt.
Was hast du denn Schönes geschrieben? Du warst wahrscheinlich euphorisch.
Es ist recht euphorisch, ja, allerdings.
Also ich habe eine 9 von 10 gegeben. Das war die kurze Zeit bei Demonews, wo ich noch für Demonews geschrieben habe und es schon 10er-Wertung gab. Wo ich übrigens auch beim Anschauen des Testberichtes auch leise weinen musste. Das Layout war richtig gut zu der Zeit. Das tut mir so weh, dass diese Seite so kaputt gemacht wurde. Jedenfalls habe ich Folgendes geschrieben in meinem Fazit. Bin ich begeistert? Wie kommt ihr denn darauf? Immer wieder, wenn ich den Glauben an die moderne Spielwelt verliere, dann predigt mein Hirn das Mantra: Übe dich in Geduld, das Gute stirbt nie aus. Nach Portal 2 hatte ich nur gar nicht so schnell mit dem nächsten wahren Hit gerechnet, womit der Xbox Live Arcade-Markt immer noch derjenige ist, der mich wirklich zu überraschen vermag. Outland ist ein erstaunlich frisches Spiel, das allein durch die originelle Kombination alter Elemente das Prädikat innovativ verdient. Es ist aber nicht nur diese Minze Ikaruga, die mich fasziniert, es ist der audiovisuelle Reiz, der mich an eine moderne Version alter Amiga-Spiele erinnert. Dies ist eine Art des Retro-Feelings, das ich bislang viel zu selten verspürt habe. Der eigentliche Star ist die außergewöhnlich starke Spielbarkeit, die mir das Laufen, Springen und Wechseln der Farbe in der bestmöglichen Präzision ermöglicht. Deshalb habe ich auch kein Problem mit dem zunehmend anziehenden Schwierigkeitsgrad. Denn wenn ich hier sterbe, dann ist es meine Schuld. Und so sollte doch das Grundmotto eines jeden Videospieles lauten. Damals konnte ich Vorteile und Nachteile erwähnen, Vorteile, fantastische Spielbarkeit und Steuerung, eindrucksvolle, sehr bunte sowie phänomenal animierte 2D-Grafik. Das stimmt, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die Figur bewegt sich halt recht smooth. Und das war gerade bei Indie-Titeln nicht normal. Weil wenn Indie-Titel an was gespart haben, dann bei der Animation, nicht Outland. Brillantes Spieldesign, gut anziehender Schwierigkeitsgrad, eindrucksvolle Musik und bemerkenswerte Toneffekte, das waren so die Plus-Elemente. Minus-Nachteile, für ein Metroid-Design wenig verzweigt, Rücksetzpunkte bei Bossgegnern unglücklich verteilt und, da kann ich mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern, warum ich das geschrieben habe, Koop-Modus nur online möglich und technisch verbesserungswürdig. Ich kann mich leider nicht mehr an den Koop-Modus erinnern, wie der funktionierte. Ich weiß auch nur noch, dass das bei mir nicht wirklich funktionierte. Ich habe ein paar Artikel aus dem englischsprachigen Raum gefunden, die den Online-Modus mochten, aber da bin ich leider raus.
Also ging nur online, gab kein Offline-Koop?
Ja, also das habe ich zumindest so geschrieben, so wird es auch gewesen sein. Vielleicht wurde es mal nachträglich offline reingepatcht, aber das weiß ich jetzt nicht.
Ja, und dieser Punkt, nicht viele Verzweigungen im Metroidvania-Stil, das heißt, dass da nicht so viel Erkundung einfach stattfindet.
Es gaukelt dir so ein bisschen vor, als ob es ein Metroidvania-Design wäre, aber es ist halt keins, weil du halt ziemlich klar gesagt bekommst, wo du hin musst und du kannst auch nicht großartig davon abweichen. Womit man es vielleicht ein bisschen vergleichen könnte, wäre Shadow of the Colossus. Da hast du ja auch eigentlich eine offene Welt, aber du musst halt einen Koloss nach dem anderen in einer fest vorgehenden Reihenfolge besuchen.
Ja, okay, verstehe. Nee, kann ich mir sehr gut vorstellen alles, muss ich sagen. Ich habe ja die Bilder vor mir. Ich spiele gerade geistig quasi schon mit.
Ja, und dann habe ich auch noch so ein bisschen geschaut, was so meine Kollegen damals gesagt haben. Metacritic auf der Xbox 84 Punkte, PS3 83 Punkte, PC 79 Punkte. Muss man dazu sagen, die PC-Version ist relativ spät erschienen. Die kam erst 2014 auf den Markt. Also da ist 3 Jahre Pause dazwischen. Und was mir aber sofort aufgefallen ist, so die wichtigen Magazine, so die großen, gerade die ich auch noch gelesen habe, auf die ich so ein bisschen hingeschaut habe, die haben alle 9 gegeben. GameSpot 9, IGN 9, 4Players 90%, M-Games 9, Demonews 9 natürlich.
Das ist ordentlich.
Und die waren ähnlich wie ich, also ich habe mir so die einzelnen Fazits mal angeschaut, ähnlich wie ich. Grafik, Sound, Atmosphäre und die Spielbarkeit. Und ich habe jetzt hier nochmal von GameSpot, das war die Zeit, wo GameSpot noch wirklich gut war. Heutzutage sind die ja von der Qualität ja doch ein ganzes Stückchen gesunken. Ich versuche mal, den letzten Absatz vorzulesen in meinem tollen Englisch, weil das liest sich eigentlich auch recht euphorisch, was die hier von sich geben. Outland is a meticulously crafted game in which every element is used to further the overall experience. It's one thing to get huge ideas right, such as boss fights and visual design. But the brilliance of Outland goes much deeper than that. This is a game that truly understands what makes a platformer great, and it adds enough unique elements to separate it from its peers. From the pacing and difficulty curve to the controls and combat, everything comes together to form an amazing unified adventure. And the music fits right in with every other aspect of this game, skillfully shifting between ominous ambient tracks and pounding tribal beats to perfectly fit the mood of your actions. This uncommonly refined game starts out brilliantly and builds on that foundation, slowly easing you into this world before unleashing the steely difficulty and incredible level design that make it such an exemplary platformer. At $10, Outland is a superb value that shows the result of art and craftsmanship coming together.
Sehr schön. Mann, oh Mann, da haben sie aber rausgehauen, ne?
Da haben sie rausgehauen, da konnten die nur gut schreiben.
Ja, gab es irgendwie negative Kritiken, weil das ja alles sehr, sehr positiv.
Nee, also ich habe wirklich mal geschaut auf Metacritic. Es gibt hier einen, der Game Critics kenne ich nicht großartig, der schreibt so als Fazit: As it stands, it's fairly empty, unfocused experience that will find a number of fans regardless, thanks to the power of the truly killer visuals. Also, der findet das Spiel eigentlich langweilig und nur hübsch.
Interessant. GamePro sehe ich gerade, hat auch 86 gegeben.
Oh, GamePro habe ich nicht geguckt, das habe ich vergessen.
Die deutsche GamePro. Ich hatte mal gegoogelt, weil GameStar hat es komischerweise nicht getestet.
GameStar hat's ignoriert. Aber wie gesagt, das kam halt auch da zu spät, glaube ich, raus für die.
Ja, war denen anscheinend nicht mehr wichtig genug. Schade eigentlich. Auch ein Grund, warum so ein Spiel dann in Vergessenheit gerät. Da hätte GameStar 2014 zum Release noch getestet. Dann wären die mit ihrer Reichweite sicherlich da ganz gut beraten gewesen. Ne? Weil dann wäre das Spiel bestimmt auch noch ein bisschen in aller Munde geblieben. Aber so, ja. Aber hier, wollte ich jetzt mal mit konfrontieren. Ich habe ja nebenher ein bisschen geschaut und auf 4Players, die ja auch 90 gegeben haben, ja, und auch sehr euphorisch. Jörg Luibel, der ja auch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein Streitpunkt war mit seinen Wertungen. Da hat ein User geschrieben: Ja, ich bin auch eher enttäuscht. Art Design ist 1A, aber zu repetitiv, spielerisch und erzählerisch 0815. Es fehlt Abwechslung in allen Bereichen. Man hat das Gefühl, tausendmal minimal veränderte Sprungpassagen zu durchleben. Und alles sieht darüber hinaus auch noch gleich aus. Bla, 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 bla. Für 10 Euro ist es aber okay. Es hat eine Menge gute Ansätze, aber die Erwartung war nach dem Test einfach zu hoch, um es zu genießen. Ich hätte als Tester eher 75-80% angesetzt. Also sicher kein schlechtes Spiel, aber auch kein Must-Have, wie der Test suggeriert. Bla, 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 bla. Also der war nicht ganz so begeistert. Ne?
Wo er recht hat mit seiner Kritik ist: Grafisch abwechslungsreich sieht anders aus. Also das Einzige, was sich wirklich ändert im Laufe der Grafik, ist so ein bisschen, es geht mal vom Grün ins Rot, vom Hintergrund her. Das
immerhin, ne?
Ja. Okay. Aber grafisch bleibt es eigentlich schon die ganze Zeit gleich. Es ist auch so, dass man jetzt nicht grundlegend veränderte Spielmechaniken erlernt, aber dass das jetzt nicht abwechslungsreich vom Design oder auf Dauer langweilig wäre, das kann ich nur schwer nachvollziehen, weil das wären gerade Spiele, die ich nicht mag. Ich mochte nie Spiele, die ihr Pulver nach 5 Minuten verschossen haben und der Rest ist immer das Gleiche. Und ich kann mich dran erinnern, und ich habe es auch mal im Artikel geschrieben gehabt, dass der Schwierigkeitsgrad halt sehr schön ansteigt. Von ganz leicht zu ganz schwer.
Ja.
Ja, mehr braucht es einfach nicht. Ich habe letztens auch so jemanden gehört, der so ein bisschen bei, irgendwie lande ich jetzt hier, als bei Shadow of the Colossus, kritisiert hat: Ja, das ist ja immer das Gleiche, muss ja immer von einem Boss zum nächsten und muss halt immer den Boss bekämpfen und das war's. Ja, aber dafür sind die Bosse halt total abwechslungsreich. Und die sind ja immer wieder was Neues. Das ist eben so dieses, wo ich ja schon sehr viel Wert drauf lege, was ich auch sehr gerne in meinen Artikel betone, wenn das wirklich gut ist. Das ist eben dieses ominöse Spiel- oder Level-Design. Wenn das wirklich gut ist, wenn das ein gutes Balancing hat, wenn das einem das Gefühl geht, dass es eben nicht immer das Gleiche ist, sondern dass es eben immer ein Stückchen weitergeht, dass immer eine andere Herausforderung kommt oder auch mal optisch oder spielerisch was anderes, dann kann so ein Spiel bis zum Ende fesseln und dann kann so ein Spiel auch andere Defizite ausgleichen.
Ja, ich finde, solange du Erfolgserlebnisse bekommst, ja, und so ein befriedigendes Gefühl hast und sagst, ey, geil, ich komme immer weiter und es gibt einem was zurück, dann ist doch alles gut, oder? Ich meine, was soll denn das?
Und das ist halt so am Anfang jetzt mit diesen Bullet-Hell-Mechaniken. Ganz am Anfang muss man sich das so vorstellen, da hat man halt jetzt eine Kanone, die feuert jetzt halt hunderte von blauen Projektilen ab. Dann hast du eine Kanone, die feuert halt rote Projektile ab. Dann hast du eine Kanone, die das abwechselnd macht. Rot, blau, rot, blau. Wo du dann überlegen musst, okay, mit welcher Farbe renne ich da jetzt durch? Und dann hast du dann irgendwann mehrere Kanonen, die an verschiedenen Eckpunkten sind, auf dasselbe Feld feuern. Und dann hast du einen Mischmasch aus blauen und roten Projektilen, wo du dann wie in einem Bullet-Hell-Shooter die Lücke finden musst. Und allein dieses Konzept, und wie gesagt, es ist ja auch nicht ewig lange. Also wenn man jetzt dieses Konzept mit dem, was es zu bieten hat, wenn man das jetzt auf 10, 15 Stunden gestreckt hätte, dann, ja, dann hätte das Spiel ein Problem mit der Abwechslung. Aber wie gesagt, ich kann mich erinnern, 5 Stunden oder so. Und 10 Euro.
Das hast du in unserer Folge über kurze Spiele aber nicht genannt, ne?
Nee, ich habe es auch vergessen gehabt, da siehst du mal.
Ja, aber es hat echt die Hammerwertung abgesahnt überall. Das ist schon erstaunlich.
Es hat auch Preise bekommen. Ich habe geguckt, sowohl IGN als auch GameSpot haben das Spiel, also IGN hat es zum besten PSN-Store-Spiel des Jahres gewählt, mhm, und GameSpot sogar zum besten Download-Only, also Xbox Live Arcade und PSN-Store. Und 2011 war der schon ordentlich groß, der Markt.
Ja, irgendwas muss da passiert sein. Die haben wahrscheinlich auch einfach keine gute PR gemacht für das Spiel.
Ja, vor allen Dingen, dass auch die PC-Version so spät rauskam. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Was ich auch noch weiß, was mich auch damals so ein bisschen irritiert hatte, der Ari Pulkkinen, der Komponist, der ist ja schon durchaus jemand, der zumindest mal jetzt so im finnischen Bereich sich einen Namen gemacht hat. Der hat ja auch die Musik zu Angry Birds komponiert. Damit hat er wahrscheinlich sich zum Millionär gemacht sogar. Und seine Musik bietet der auch an auf irgendwelchen Stores, Bandcamp oder Amazon oder wo auch immer. Nur nicht die zu Outland. Die hat er erst Jahre später ganz verschämt auf irgendeinem Store, ich weiß gar nicht mehr wo, hat er die angeboten. Mhm. Gab auch nie Diskussion, dass er das mal vielleicht auf Schallplatte veröffentlicht, wie das so heute gern gemacht wird. Gar nichts. Also ich habe schon das Gefühl, dass Hausmark selbst, dass die Entwickler selbst ihr Spiel vergessen haben.
Dann schreib ihn doch mal eine nette E-Mail.
Ja? Ich will Outland 2.
Genau. Du kannst ihn ja diesen Podcast schicken. Sagst hier, Leute, das war uns hier in dieser Folge ein großes Thema wert. Was ist denn hier mit dem Nachfolger?
Ich vermute halt, das war wahrscheinlich, also ist jetzt Vermutung. Ich habe jetzt leider keine Zahlen gefunden. Ist ja gerade bei so kleinen Titeln auch sehr schwer. Ich vermute mal, es wird sich nicht großartig verkauft haben, im Gegensatz zu den Science-Fiction-Sachen. Vielleicht hat sich Hausmark von der Atmosphäre, vom Setting zu sehr von seinem gewohnten Terrain hinweg bewegt.
Jetzt mal eine wilde Theorie. Ich bin nämlich gerade auf der Wikipedia-Seite von Hausmark. Die haben 2012 die Angry Birds Trilogy veröffentlicht für PS3 und Xbox 360. Vielleicht war das so ein dicker Fisch für die. Muss ja eine große Nummer gewesen sein. Und du sagst ja, dass der die Musik dafür auch gemacht hat, ne, für Angry Birds.
Das ist aber dann eher eine Auftragsarbeit gewesen, weil Angry Birds ist ja nicht von Hausmark.
Nee, aber das hat vielleicht irgendwie Ressourcen gefressen, hat ordentlich Geld in die Kasse gespült. Ich weiß es nicht.
Ich befürchte eher andersrum. Die hatten zu dem Zeitpunkt kein Geld mehr und dann haben die Angry Birds Trilogie umgesetzt.
Ja, genau. Irgendwie so halt. Und dann hatten sie wahrscheinlich einfach für so, sag mal, nischige, geile Indie-Spiele einfach keinen Kopf mehr, haben sich gedacht, ey, scheiße, Leute, wir müssen unsere Familien ernähren. Lass mal, Outland war ein tolles Spiel, aber es hat sich leider nicht so toll verkauft anscheinend. Ich weiß es nicht.
Also was auch noch lustig ist, ist immer, wenn ich mir die Hausmark-Softografie mir anschaue, es gibt noch ein anderes Action-Jump-Run, was die rausgebracht haben, was überhaupt nicht wie Outland ist, aber es ist halt ein Side-Scroller, du kannst laufen, du kannst springen, in dem Falle schießen. Das ist Matterfall.
Ah ja.
Und das ist 2017 rauskommt, zusammen mit diesem Next Machina. Also Next Machina war recht berühmt. Das war so ein modernes Alien Breed-Verschnitt, was sehr, sehr gut ankam. Und Matterfall, das ist mal ein Spiel, was Spieldesign technisch eher abwechslungsarm ist und nichts Besonderes macht. Aber in einer Hinsicht sind Matterfall und Outland haben für mich persönlich eine große Gemeinsamkeit. Eine knaller Musik und keiner weiß es. Matterfall und Outland sind für mich die beiden Spiele, wo Pulkkinen die besten Soundtracks so komponiert hat. Und keiner kennt sie.
Aber hier nochmal so die Bedeutung von Outland jetzt für Hausmark. Also ich bin auf der Website von Hausmark gerade und da siehst du, wenn du auf Games klickst, ganz oben klar Returnal, dann siehst du das Next Machina, dann siehst du Matterfall, dann Alien Nation, Razorgun haben sie auch gemacht 2013 und dann kommt aber schon Outland.
Ja, das ist die Reihenfolge. Das ist die Reihenfolge von neu nach alt. Ich habe gerade mitgelesen in der Softografie.
Aber sie haben noch andere Spiele gemacht und dann kannst du auf Other Games klicken und dann kommt der ganze Rest. Das heißt, in ihrer internen Liste scheint Outland doch noch irgendwie einen gewissen Stellenwert zumindest zu haben. Also sie hängen anscheinend an dem Ding, sonst würden sie ja nicht auf die Hauptseite packen.
Ja gut, aber das, was du jetzt gerade nicht genannt hast, das sind irgendwelche iOS-Spiele, Umsetzung von iOS-Spielen. Interessanterweise hast du gerade keinen Super Stardust genannt.
Genau, das ist auch untergegangen. Das haben sie auch in die Other Games reingepackt.
Das haben die in die Other Games reingepackt. Okay, das ist komisch, weil davon haben die insgesamt 4, 5, 6 Teile rausgebracht. Inklusive einer VR-Version für PlayStation 4.
Ah, das ist das alte Amiga-Ding, ist das, ne? Ja, ja.
Das ist ihr Erstlingswerk gewesen. Das erste hieß Stardust. Da hießen die auch noch Blatthaus und nicht Hausmark. Dann haben sie sich in Terramark umbenannt, haben Elfmania gemacht. Das war so ein Prügelspiel, auch für den Amiga noch. Da haben sie sich Hausmark genannt und haben eben erstmal Superstar das für den PC umgesetzt.
Ja, spannendes Unternehmen auf jeden Fall. Gefällt mir, was die so gemacht haben.
Ja, und jetzt ja Returnal ist ja ein Knaller. Die sind im Gespräch für beste Spiel des Jahrespreise. Das ist ein Knaller. Ich gönn's denen total. Es ist ein tolles Entwicklerteam.
Naja, siehste. Dann war diese ganze Outland-Vorarbeit ja nicht für die Katz, ne? Auch wenn das Spiel jetzt halt in Vergessenheit geraten ist.
Ja.
Fällt dir noch was zu ein, was du unbedingt loswerden musst zu Outland?
Das war's eigentlich so. Ich bin schon ganz froh, dass ich jetzt doch ordentlich was hier erzählen konnte, weil nachdem du mit Bleifuß hier so vorgelegt hast, hatte ich ein wenig Angst, dass ich nach 5 Minuten abgefrühstückt werde. Und vor allen Dingen, weil du das Spiel ja gar nicht kanntest. Du konntest jetzt gar keine Anekdoten von dir erzählen.
Nee, leider nicht. Wie gesagt, ich bin, was gerade den Indie-Bereich betrifft, ja leider ja ein bisschen außen vor. Da fehlt mir einfach die Zeit. Es gibt so viele gute Indie-Spiele. Aber du gibst mir ja immer wieder gute Tipps und ich hole mal das ein oder andere nach. Und ich denke, Outland, gerade weil es zu kurz auch ist, das könnte ich mir mal zu Gemüte führen. Also das, ja, da habe ich Bock drauf. Also du hast auf jeden Fall mir jetzt auch Lust gemacht und mein Interesse geweckt. Und ja, danke dafür.
Gern geschehen.
Ja, Andy, dann sind wir mit unseren beiden vergessenen Spieleschätzen für heute durch. Das hat richtig Spaß gemacht. Also war auch total gegensätzlich, was wir hier ausgewählt haben. Ein Arcade-Rennspiel, ein Indie-Plattformspiel. Also ich glaube, da war für alle was dabei, oder?
Dafür, dass es nur 2 Spiele jetzt leider waren, ist es abwechslungsreich genug gewesen. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir jetzt beide Rennspiele gehabt hätten. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
Wobei, das hätte auch interessant sein können, ne? Wenn das vielleicht ganz gegensätzliche Rennspiele gewesen wären. Also es war ein Experiment, ja. Und ich bin mal gespannt, wie die Folge bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern ankommt, ja. Weil das war ja schon ein etwas, ja, ich sage jetzt nicht mutiges Konzept, du hast es ja auch ein bisschen gemopst hier bei den Kollegen, ne? Aber es war ein bisschen gewagt und erzählt doch einfach mal, ob euch das gefallen hat, ob ihr noch mehr vergessene Spieleschätze hören wollt. Ja, was ihr über die Spiele zu sagen habt, kennt ihr Outland? Findet ihr das auch so toll? Oder ist das vielleicht ein bisschen überbewertet im Nachhinein? Was sagt ihr zu Bleifuß 2? All das könnt ihr mal gerne loswerden. Am besten wie immer auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. Dort könnt ihr schauen, da geht's zu unseren Social-Media-Kanälen und es geht vor allem auf unseren Discord-Server. Ne? Und da findet ihr dann im Feedback-Kanal auf jeden Fall genug Möglichkeit, um euch da auszutoben.
Ja, und natürlich möchten wir uns dann auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich an alle Unterstützerinnen und Unterstützer bedanken, die gerade solche Folgen wie diese jetzt hier mit ihren Geldbeiträgen möglich machen. Vielen Dank dafür. Da wir ja quasi unter uns sind, gibt's jetzt allerdings keine öffentliche Dankesbekundung für alle einflussreichen Insider oder höher, weil ihr wisst, wer ihr seid. Und ihr werdet aber natürlich wieder gewürdigt in den Folgen, die wir im offenen Feed präsentieren.
Ah, unter uns, ja, das ist schon irgendwie schön hier, auch mal so eine Paywall-Folge, eine reguläre, in gewohnter Games Insider-Qualität. Also mir hat es total Spaß gemacht, ich hoffe euch da draußen auch. Und Thema offene Folge, die nächste wird sein die Folge 35, die erscheint am Freitag, den 24. September 2021. Und das Thema ist, Trommelwirbel, die Relevanz von Screenshots in der Gaming-Presse. Da haben der Sönke und ich uns zusammen mit der Petra Schmitz von der GameStar drüber unterhalten. Und ich hätte niemals gedacht, wirklich niemals, wie viel es über das Thema Screenshots zu sagen gibt. Der Sönke hat immer behauptet, ey, da könnte man ganze Folgen drüber machen. Und Andy und ich haben dann immer so ein bisschen, ja, hämisch gelacht, so, ja, ja, Sönke, eine ganze Folge.
Ich habe nie hämisch gelacht. Für mich war das nur immer ein Running Gag, weil ich habe von dieser Idee gehört, wo ich hier im Podcast angefangen habe.
Ja, stimmt, stimmt, so war es bei dir. Ja, aber also ich habe immer gedacht, so, ja, Sönke, ganze Folge. Die Folge ist sehr lang geworden und trotzdem sehr spannend, glaube ich. Und wie gesagt, die gibt es dann bald im offenen Feed zu hören. Und bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ansonsten, Andy, das war sehr schön. Bin mal gespannt, ob wir dieses Format hier mit den vergessenen Spielschätzen irgendwann in die dritte Runde führen. Würde ich sagen, machen wir ein bisschen abhängig vom Feedback. Und da gibt's noch jede Menge interessante Spiele, glaube ich, ne?
Genau.
Alles klar, dann mach's gut, Andy. Bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.